Egal ob 20 oder 1000 PS, ob günstiges Alltagsauto oder sündhaft teurer Supersportwagen. In Achtung Fahrspaß fahren Jan und Luca sie fast alle. Was hat ihnen gefallen? Was hat sie genervt? Und ganz wichtig, hatten sie Spaß beim Fahren? Das alles und noch viel mehr hört ihr in
Achtung Fahrspaß Folge 9. Mein Name ist Jan Götze und das hier ist unser Podcast Achtung Fahrspaß. Herzlich willkommen an alle, die zum ersten Mal einschalten und herzlich willkommen zurück an alle, die schon die vergangenen Folgen gehört haben. Ich mache diesen Podcast nicht alleine und mir gegenüber sitzt, wie auch in den vergangenen 8 Folgen, Luca. Hallo Luca.
Moin zusammen. Heute geht's mal auf eine kleine Zeitreise. Heute versetzen wir uns mal einige Jahre zurück und fahren mal wirklich was ganz Altes. Ich glaube, sowas Altes bist du auch vorher noch nie gefahren, oder?
Ja, ich habe in meiner Liste ein bisschen rumgekramt. Tatsächlich dürfte das älteste Auto sein. Also auf jeden Fall das älteste Auto im Podcast. Das ist ganz klar. Und ich vermute auch das älteste Auto, das ich bisher gefahren bin. Ja, also ihr erinnert euch, bisher der Fiat 500 aus Folge 5, der war Baujahr 1970. Mhm. Jetzt geht es aber noch mal deutlich weiter zurück.
Fast ein Jungspund, ne?
Ja, genau. Das ist eigentlich ein modernes Auto gegen das Auto, was wir gefahren sind. Denn eigentlich, wenn wir ganz ehrlich sind, gehen wir sogar zurück ins Jahr 1934. Mhm. Also das ist doch schon ziemlich wild. Und ich hätte vorgeschlagen, bevor wir jetzt schon enthüllen, welches Auto wir gefahren sind, hören wir erstmal den Sound, oder?
Jo.
Ja, schnattrig.
Mhm. Aber springt gut an.
Springt gut an, auf jeden Fall.
Sollte man bei dem Alter so auf den ersten Blick gar nicht unbedingt meinen, aber.
Nee, das stimmt.
Zack, war er da.
Das ging fix. Und wir haben nicht angekurbelt.
Nee, das stimmt. Hätten wir machen können. Mussten aber zum Glück nicht. Der war zack da. Also wenn ich da so an den Fiat 500 zurückdenke, hat einen Ticken länger gedauert in der Regel.
Das stimmt, ja.
Da ging das wirklich ratzfatz. Und dann klingt er wirklich biestig.
Allerdings. Und es ist der erste Citroën im Podcast. Eine total interessante Marke, grundsätzlich. Aber ich sag auch gleich an dieser Stelle, eine Marke, zu der ich persönlich gar keinerlei Beziehung, Bezug, sonst was hab.
Ja, ich habe da auch keine wirkliche Meinung so zu. Irgendwie weiß man, dass sie gerade so in der Vergangenheit echt viele interessante Neuerungen so rausgebracht haben und immer halt sehr besonders unterwegs waren. Aber irgendwie hat man sich nie so richtig mit der Marke auseinandergesetzt, obwohl die eigentlich ganz cool ist, ne?
Ja, also die waren ja wirklich über Jahrzehnte extrem innovativ, hatten total die fortschrittlichen Lösungen, waren mit ganz vielen Sachen die ersten Vorreiter. Ja, und dann muss man ja leider auch ehrlich sein, irgendwie ist es komplett abhanden gekommen. Also davon ist heutzutage gar nichts mehr übrig. Nee,
irgendwann kamen nur noch so die übelsten Brot- und Butterautos. Nichts von Innovation, sonst ist es vielleicht ein bisschen gewöhnungsbedürftige Designs. Vielleicht da waren sie noch ein bisschen verrückt unterwegs, aber das war es dann auch. Ja. Und ansonsten hat man eigentlich die nicht mehr wirklich auf dem Schirm, ne?
Ja, also das ist vielleicht Stoff für eine andere Folge. Ich hätte gesagt, jetzt konzentrieren wir uns erstmal auf den Citroën oder wie ein guter Kumpel von mir immer sagt, Citroën.
Ja.
So, den Citroën Traction Avant.
Perfekt ausgesprochen. Ne? Dein Französisch, ich merke, du hast geübt, ne?
Ja, absolut. Ich saß hier vorm Spiegel die ganze Zeit.
Wochenlang.
Traction avant. Oh. Luca hat gerade vorgeschlagen, ob wir einfach vor alles jetzt ein Le setzen.
Genau.
um hier unseren französischen Anspruch klar zu machen.
Genau, Le Fahrzeug ist.
Man könnte jetzt ja fast sagen, wir sind hier schon bei den französischen Wochen. Klar, wir sind jetzt in der letzten Folge den Dakar gefahren, aber davor Renault, jetzt Citroën.
Ja.
Also wir werden hier noch zu Franzosen-Liebhabern. Aber jetzt zurück zum Traction Avant. Und da muss man ja eigentlich auch schon mal sagen, das Auto hat gefühlt 10 Namen.
Ja, ganz viele verschiedene Codes und irgendwelche Zahlen und sonst was alles durcheinander. Aber ich glaube, ganz vielen ist er bestimmt bekannt unter Gangster-Citroën. Jetzt habe ich auch Citroën gesagt.
Ja. Citroën.
Eben gerade noch drüber lustig gemacht, geht schon wieder los.
Perfekt. Ja, das stimmt. Und das ist auch so ein Punkt, wo ich ja eben schon drauf hinaus wollte. Also grundsätzlich kennt man das Auto, also ging mir auch so. Ich hatte den schon häufig gesehen. Aber jetzt auch in Vorbereitung auf diese Folge habe ich total viel darüber gelernt, weil ich wusste ehrlich gesagt eigentlich gar nichts. Ich wusste, das ist dieser Citroën Traction Avant und Gangster Citroën war mir auch ein Begriff. Und das hat natürlich auch einen Ursprung, dass er Gangster Citroën genannt wird oder wurde. Das soll damals ein ideales Fluchtauto gewesen sein.
Der Wagen war nämlich bekannt für seine herausragende Straßenlage und deswegen sollen wohl sehr, sehr viele Gangster den Wagen gewählt haben, um vor der Polizei zu entkommen.
Ja, und das hat er auch in vielen Filmen unter Beweis gestellt. Also das ist auch eine kleine Berühmtheit. Ja, aber um ganz ehrlich zu sein, mehr wusste ich nicht über dieses Auto. Und falls es euch genauso geht, versuchen wir das Ganze so ein bisschen jetzt mal von vorne aufzuzäumen, ohne dass wir jetzt zu sehr ins Detail gehen. Also, Traction Avant, das bedeutet Frontantrieb auf Französisch.
Genau. Das war übrigens ein Detail, das ich tatsächlich wusste. Das war mir bekannt. Ich dachte immer, es wäre der erste gewesen in der Großserie, der Frontantrieb hatte. Da musste ich jetzt lernen, das stimmt leider nicht. Ich dachte, deswegen hat er diesen Namen, weil es der allererste war. Es gab tatsächlich einen DKW, der wurde 1932 vorgestellt, beziehungsweise wurde dann produziert. Der hatte es vorher schon, aber er gehörte trotzdem so zu den Vorreitern des Frontantriebs. War damals extrem ungewöhnlich. Fast alle Autos wurden eigentlich ausschließlich hinten angetrieben. Und dann, das habe ich noch gelesen, hatte nämlich der Herr, der es erfunden hat, quasi den Gedanken, hat gesagt, ein Pferd schiebt nicht, es zieht. Und deswegen ist er auf die Idee gekommen, hey, lass uns doch Frontantrieb vielleicht mal probieren zu entwickeln. Und es war damals wirklich sehr innovativ.
Ja, und das war nicht das einzig innovative Feature an diesem Auto. Was es noch alles besonders gemacht hat, da gehen wir dann nochmal später drauf ein, weil sonst wird dieses erste Kapitel schon sehr, sehr lang. Wie gesagt, die Historie ist umfangreich. Du hast jetzt gerade gesagt, der DKW, der wurde 1932 vorgestellt. Der Traction Avant, der kam 34 auf den Markt, also zwei Jahre später, und wurde auch extrem lang gebaut, bis 1957. Also man muss dazu sagen, da kam dann auch noch ein Weltkrieg dazwischen. So, und der wurde bis 1957 so ungefähr 760.000 Mal gebaut.
Und was ich noch ganz witzig fand, du hast ja bestimmt das Datum gesehen, wann der Wagen vorgestellt wurde damals, 1934, ne?
Habe ich gesehen.
Ja, es war nämlich der 18.04.1934. Ihr wisst es wahrscheinlich nicht, ich weiß es aber, das ist Jans Geburtstag. Nicht 1934, dann wäre er ein bisschen alt.
Hätte ich mich aber gut gehalten.
Ja, auf jeden Fall, das stimmt. Also war es quasi, wenn ich richtig gerade liege, 57 Jahre auf den Tag genau vor deiner Geburt, richtig?
Korrekt, ja. Also der Citroën Traction Avant und ich, wir haben eine besondere Bindung. Ja,
kann man so sagen. So, aber ich glaube, jetzt sollten wir langsam auch wirklich mal dann Richtung Design gehen, oder?
Ja, das auf jeden Fall. Aber bevor wir das tun, das hast du nämlich jetzt vielleicht noch außer Acht gelassen, müssen wir natürlich noch sagen, woher wir dieses Auto haben.
Klar,
das stimmt. Ist zumindest Tradition in diesem Podcast und da würde ich jetzt auch in Folge 9 nicht mitbrechen wollen. Das Auto wurde uns von einem Bekannten zur Verfügung gestellt. Der möchte allerdings anonym bleiben und das ist auch vollkommen okay und diesen Wunsch respektieren wir daher natürlich auch. Vor diesem Hintergrund gibt es auch keine Sprachnachrichten, aber wir haben uns überlegt, wir können ja die Fragen, das sind ja die Fragen, die ihr auch sonst kennt, die können wir ihm ja im persönlichen Gespräch stellen und können dann quasi jetzt die Antworten darauf zumindest auf der Tonspur wiedergeben. Und ja, wir haben ihn gefragt, wie lange er dieses Auto, also den Traction Avant, schon besitzt und wie viel er damit gefahren ist. Das ist ja immer unsere Einstiegsfrage. Und wir waren uns jetzt plötzlich gerade nicht mehr ganz sicher. Also, ich hatte notiert 12 Jahre.
Genau, und ich hatte 14 Jahre notiert. Jetzt wissen wir es nicht mehr ganz genau.
Ja, also die Wahrheit liegt irgendwo zwischen 12 und 14 Jahren. So sind wir uns nicht ganz sicher. Aber ich glaube, auf die zwei Jahre im Zweifel kommt es auch nicht an. Also, der Wagen ist schon länger auf jeden Fall im Besitz. Und das Interessante ist, der Herr, dem dieser Wagen gehört, der ist der dritte Besitzer. Das Auto ist Baujahr 1954, also hat dieses Jahr auch noch 70-jähriges Jubiläum. Auch schön, aber bedeutet auch, es ist ein später Traction Avant. Und die Geschichte, die dahinter steckt, die ist ganz schön, denn er hat uns erklärt, er hat dieses Auto von seinem Schneider gekauft. Als der verstorben ist, durfte das Auto nur an den jetzigen Besitzer verkauft werden, unter der Bedingung, dass er es nicht mehr verkauft. Also da merkt ihr schon, das ist auf jeden Fall mehr als vielleicht einfach nur ein Auto, sondern es ist wirklich was Emotionales, was da mitspielt, also eine Geschichte. Das finde ich immer besonders schön. Zeigt halt so eine enge Bindung auf jeden Fall. Die Kilometer, die damit jetzt zurückgelegt wurden, das konnte er uns nicht mal ganz genau sagen. Ja, auch das bei alten Autos nicht untypisch. Der Tacho ist irgendwann rum, das ist auch nur ein fünfstelliger Tacho. Das heißt, man weiß auch nicht genau.
Wenn ich es richtig gesehen habe, ist der sogar nur vierstellig, oder nicht?
Vierstellig,
mal. Ja. Ich bin mir relativ sicher, das habe ich nämlich noch gesehen. Da habe ich gedacht, okay, wie will man da denn hinterherkommen? Also wer weiß, wie oft der schon rum ist.
Ich gucke noch mal.
Ich muss direkt auch noch mal eben gucken, nicht, dass ich jetzt hier Blödsinn reinquatsche. Ich sehe es. Vierstellig tatsächlich nur.
Krass.
Ja. Deswegen, also wer weiß, wie oft der schon rum ist. Also,
ja, also.
Schwer einzuschätzen.
Ja, wir wissen nicht, wie viel Kilometer wirklich damit zurückgelegt wurden. Aber der Besitzer hat uns auch gesagt, also weite Strecken macht er jetzt eigentlich nie. Maximal von Bremen bis Stade. So, das war das Maximum, was er bisher zurückgelegt hat.
Genau, für die Leute, die nicht aus der Region kommen, ich glaube, das sind so ungefähr 80 Kilometer um den Dreh, würde ich jetzt sagen.
Also
so.
Auf jeden Fall unter 100.
Ja, genau, richtig. Ja. Also Stade ist so kurz vor Hamburg. Zwischen Bremen und Hamburg, also nicht ganz Bremen-Hamburg quasi Strecke, die schon echt nicht so weit ist.
Ja, aber gut. Es ist halt eher ein Auto so für Sonntagsausflüge, wenn man von A nach A fährt.
Klar.
Auf die Frage, was ihm besonders gut gefällt, da hat er in erster Linie das Design angebracht und natürlich diese emotionale Verbundenheit zum Auto. Das habe ich ja eben schon mal ganz kurz erwähnt. Man muss dazu auch vielleicht sagen, also der Besitzer ist jetzt kein klassischer Car-Guy oder Petrolhead, also ist jetzt kein riesen Auto-Fan, aber man merkt wirklich mit jeder Faser, dass er diesen Traxion Avant wirklich sehr liebt. Und er hat uns auch gesagt, das war natürlich dann für uns wieder so ein Punkt, der den Druck minimal erhöht, ist noch nie jemand anders dieses Auto gefahren, seitdem er den besitzt.
Das erste Mal, dass er auf dem Beifahrersitz Platz genommen hat, wo wir gefahren sind, also war natürlich eine Riesenehre, aber am ersten Mal denke ich mir so, oh, ja, sag ich, mache jetzt nichts falsch hier.
Und der Vollständigkeit halber haben wir ihn natürlich auch gefragt, ob es irgendwas gibt, was ihm jetzt nicht so gut an dem Auto gefällt. Und da hat er gesagt, eigentlich nicht. Der einzige Punkt, der immer so ein bisschen mitfährt, ist, dass wirklich jede Fahrt ein Abenteuer für ihn ist. Also er sagt, man weiß nicht, ob man wirklich ankommt, aber, um ehrlich zu sein, beim Oldtimer macht das ja auch ein bisschen den Charme aus, ne?
Klar, ist immer so ein Nervenkitzel ein bisschen dabei, ne?
Ja, das stimmt. So, haben wir das abgehakt und ich würde mit einem Werbespruch aus der damaligen Zeit ins Design überleiten, denn Citroën hat damals, und ich spare mir das jetzt auf Französisch auszusprechen, weil das wird katastrophal, hat damals einen Werbespruch gehabt, der lautete, der Traction Avant zähmt die Zentrifugalkräfte.
Jo.
Schon wild. Also eigentlich wäre das eine perfekte Überleitung ins Fahrenkapitel, aber bevor wir dahin kommen, würde ich sagen, erstmal das Design.
Design.
Das Design stammt tatsächlich von Flaminio Bertoni. Die meisten Leute denken jetzt, ach Mensch, den kenne ich doch. Nee, ist nicht Bertone, sondern Bertoni. Ist tatsächlich von vielen immer verwechselt worden. Alle dachten immer, hier, der ist von diesem legendären Designstuhl Bertone. Ich glaube, das ist wirklich den meisten Begriff. Das ist aber Giovanni Bertone. Ja, will ich meinen zumindest. Nee, es ist tatsächlich Flaminio Bertoni. Der ist auch ein Italiener, hat aber hauptsächlich eigentlich nur für Citroën Autos gemacht und keine, also, ja gut, was heißt keine legendären Autos? Eigentlich Quatsch, weil den hat er ja schon mal designt. Dann die Ente stammt auch von ihm.
Ja, also keine legendären Autos, eigentlich nur diese Unbekannten. Ja.
Nee, aber wenn man jetzt an Bertone denkt und so Miura und sowas, dann ist das doch mal vielleicht nochmal eine ganz andere Stufe. Aber grundsätzlich auf jeden Fall auch bekannte Designs, aber der Name ist gar nicht mal so bekannt.
Ja, da habe ich zumindest schon mal was gelernt, das wusste ich nicht. Also, dass es Bertoni überhaupt war. Ich habe mir überlegt, wie startet man bei so einem Auto überhaupt in so ein Kapitel rein, ne? Weil das Auto ist halt jetzt einfach in den Grundzügen, haben wir gerade erzählt, 90 Jahre alt. Und ich habe mir das so vorgestellt. Und wenn jetzt jemand gar kein Bild vor Augen hat, dann würde ich das so beschreiben. Stellt euch vor, ihr sagt einem Kind, mal ein altes Auto. Ich glaube, so ungefähr das würde dabei rauskommen, so wie der Traxion Avant aussieht.
Könnte in die Richtung gehen, ja.
So. Stimmt. Und wenn ihr wissen wollt, wie dieser Traxion Avant aussieht, dann schaut gerne bei Instagram vorbei. Achtung Fahrspaß, alles zusammengeschrieben, hinten Doppel-S. Da findet ihr jetzt schon Bilder zu dem Auto. Da werden da auch noch weitere Bilder folgen. Da kommt auch noch ein kurzes Video. Also auf jeden Fall vorbeischauen. Gerne auch ein Follow dalassen und natürlich auch ein Like. Freuen wir uns immer drüber. Und dann seht ihr schon mal exakt das Auto, das wir gefahren sind. Ja, also fangen wir mal vorne an. Wieder erwarten.
Naheliegend.
Das Auto hat einen sehr, sehr großen, aufrechten Kühlergrill.
Mit viel Chrom natürlich, mit einem riesengroßen Zeichen. Also ja. Diese zwei, ja, was sind das? Pfeile, sag ich mal, nach oben, die das Markenlogo von Citroën ja sind. Sind da wirklich gigantisch einfach in den Kühlergrill eingelassen. Passt aber sehr, sehr gut.
Ja, also es ist wirklich halt ein altes Auto, aber anders als zum Beispiel jetzt andere Vorkriegsautos, hat es keine freistehenden Räder mehr. Also es hat schon verkleidete Radhäuser, ganz, ganz geschwungene Kotflügel so. Das macht es einfach sehr elegant, finde ich. Mhm. Wenn wir noch ganz kurz beim Kühlergrill bleiben, in unserem Fahrzeug waren so ganz viele verschiedene Plaketten noch zusätzlich in den Kühlergrill integriert oder halt befestigt. Und eine habe ich mal rausgesucht, einfach nur beispielhaft. Das war so eine AA-Plakette. Und AA steht für Automobile Association, also der britische Automobilclub. Ich habe mich da noch ein bisschen belesen, einfach weil ich es interessant fand und wenig darüber wusste. Wurde irgendwie ganz früh im 20. Jahrhundert gegründet und hatte teilweise sogar 14 Millionen Mitglieder. Und auf diesem Badge steht auch sogar, falls er mal verloren geht, bitte irgendwie, der hat so eine eigene Nummer, bitte wieder an den und den Absender zurückschicken. Also auf jeden Fall irgendwie ganz cooles Feature aus der damaligen Zeit.
Ansonsten hatte der Wagen vorne noch diese klassischen freistehenden Scheinwerfer. Das ist auch so bezeichnend zu der Zeit gewesen, finde ich. Ziemlich groß. Also sind die wirklich so im Verhältnis zum Auto, gerade wenn man jetzt so heutige Designs betrachtet, sind die wirklich sehr, sehr groß. Und daneben dann diese ganz kleinen Blinker.
Ja, auf den Kotflügeln
drauf. Genau, die auf den Kotflügeln drauf. Sie sind nicht mehr freistehend, aber ist aber lustig, dieser Größenunterschied dann.
Ja, und eine Sache, ich muss nochmal zum Kühlergrill zurückspringen, haben wir auch noch nicht erwähnt. Wir haben ja eingangs gesagt, wir haben es nicht angekurbelt, das Auto. Mhm. Das ginge aber, da hat der Wagen tatsächlich so eine Aussparung in der Mitte und wir haben gerade noch drüber gesprochen im Vorgespräch. Also es ist quasi dieser silberne Einlass in der Mitte, dahinter versteckt sich der Anschluss für die Kurbel. Haben wir nicht gemacht und der Besitzer hat gesagt, er hat es einmal, glaube ich, gemacht.
Ja, ne? Einmal. Ja. Einfach so, weil er es mal machen wollte, aber irgendwie brauchte er es eigentlich nicht.
Ja, also auch ein interessanter Fakt, dass es das Auto trotzdem noch kann. Dann vielleicht noch was zum Design allgemein. Also wir haben jetzt ja schon gelernt, das Auto wurde sehr, sehr lange gebaut. Aber es gab eigentlich wenig grundsätzliche, markante Veränderungen innerhalb dieser Bauzeit. Das Einzige, was wirklich irgendwie mal verändert wurde, waren die Stoßstangen. Die waren ab 1952 gerade, so wie bei unserem Exemplar. Ansonsten waren die so ein bisschen geschwungen nach außen hin. Daran erkennt man also die späten Exemplare. Und die Motorhaube, die hat irgendwann seitliche Schlitze bekommen zur Entlüftung oder auch Belüftung. Das waren vorher halt so Klappen. Also das waren wirklich tatsächlich die einzigen Features, die ich rausfinden konnte, wo man sagen würde, da wurde grundlegend was am Design verändert. Jetzt könnte man natürlich noch sagen, da haben wir vorhin auch schon drüber gesprochen, aber das würde wahrscheinlich hier den Rahmen sprengen. Es gab ja unterschiedlichste Versionen von Traction Avant, ne? Also Limousine, Cabrio, dann das Faux Cabrio, also Coupé, also eigentlich heißt das wohl falsches Cabrio. Das ist ja auch komplett wild.
Das ist echt komisch übersetzt wahrscheinlich, aber ja.
Ja, also Faux Cabrio ist eigentlich Coupé, auch interessant. Und dann gab es noch kurze, lange, breite, schmale Versionen, also wirklich.
Mittellang ja auch.
Mittellang.
Das muss man dazu sagen. Das war nämlich unsere Version eben, falls es jemand interessiert. Also wir hatten die mittellange Version, aber in breit.
Ja. Ne? Logisch, klar. Ist ganz einfach. Das Auto gab es auch mit drei Sitzreihen dann in der langen Version.
Genau, das war dann lang und breit. Und da hatten die tatsächlich dann auch drei Seitenscheiben. Daran erkennt man das ganz gut, weil der hat ja sonst so eine gigantische C-Säule, auch wenn wir jetzt noch nicht im Profil waren, aber der hat eine sehr, sehr breite C-Säule. Und wenn man einen sieht, der da hinten noch mal eine Seitenscheibe hat, also eine dritte, dann weiß man, okay, das ist der mit drei Sitzreihen sogar.
Ja, aber dann lass uns doch, das ist jetzt ein guter Punkt. Also wir können jetzt quasi gedanklich ins Profil gehen. Und dann würde ich sagen, ist jetzt auch der richtige Zeitpunkt für die Abmessung.
Ja. So, und zwar unser Exemplar, wie wir schon gesagt hatten, ist ja ein mittellanges, aber breites Exemplar. Und unser hatte eine Länge von 4,65 Meter, war 1,79 Meter breit und 1,54 Meter hoch. Dann noch ein extrem interessanter Fakt, der hatte Jan mich darauf aufmerksam gemacht, der hat einen Radstand von 3,09 Meter. Und willst du sagen im Vergleich?
Ja, also ich weiß halt aus meinem täglichen Beruf, dass alles, was man, also alles mit über 3 Meter Radstand, da sagt man heutzutage, wow, das ist richtig lang. Mhm. Das ist echt so mindestens Oberklasse, eher schon Luxusklasse. 3,09 Meter damals schon. Da habe ich gedacht, boah, das ist echt ein sehr, sehr langer Radstand. Und habe dann mal geschaut, einfach so als Vergleich. Aktuelle Mercedes S-Klasse, also 223, die hat einen Radstand von 3,11 Meter.
Also 2 Zentimeter nur länger, ne?
S-Klasse-Niveau.
Ja.
Aber 90 Jahre vorher.
Das stimmt. Und ich habe auch nochmal, das fand ich ganz interessant, auch noch einen kleinen Vergleich rausgesucht. Und zwar, ich habe einfach mal den VW Käfer im Vergleich genommen. Der kommt ja aus der gleichen Zeit, war damals sehr, sehr gängig im Straßenbild. Und ich glaube, die meisten haben den noch so ein bisschen vor Augen. Oder was heißt ein bisschen vor Augen?
Weil da hast du es aber. Ja, also die Ente war nicht so legendär. Käfer müsst, ist eher so ein Nischenauto.
Schon mal gehört vielleicht.
Falls ihr davon schon mal gehört habt.
Ja, man, also ich meine jetzt eigentlich die Größenverhältnisse ein bisschen. Das wollte ich eigentlich sagen. Und der zum Beispiel hat eine Länge von 4,7 Meter. Wir erinnern uns, unser 4,65 Meter jetzt, der Citroën. Also deutlich länger. Und 1,54 Meter breit. Und wie wir schon gesagt haben, der hat ja die breite Karosserie, also 1,79 Meter. Und das ist schon ein Riesenunterschied. In der Breite 25 Zentimeter. Das ist gigantisch. Also er muss damals wirklich riesengroß gewirkt haben, eigentlich im Verkehr.
Ja, also auf jeden Fall mit ganz normalen, gewöhnlichen Autos. Es war halt damals, das darf man nicht vergessen. Und ich finde das immer schwierig, weil man damals wenig Vergleichsautos so, glaube ich, vor Augen hat. Es war halt ein Auto der oberen Mittelklasse. Das entspricht also heutzutage ja so einer E-Klasse, einem A6. Ja. So, das war so ungefähr der Ansatz.
Das stimmt. Aber ich finde halt, dafür wurde er für die Zeit sehr, sehr oft verkauft. Weil eigentlich gab es ja wirklich diese ganzen Luxusautos, sage ich mal in Anführungsstrichen, waren ja ultra selten in der Regel. Früher war das ja nicht gängig, dass man ein Auto in dieser Klasse fuhr, sondern die meisten Leute hatten, wenn es gut läuft, halt sowas wie ein Käfer oder sowas, was sie sich vielleicht leisten konnten. Deswegen ist es witzig, dass da halt echt viele von so einem großen Auto dann eigentlich verkauft wurden.
Ja, das stimmt. Und wenn wir jetzt nochmal beim Design bleiben, ein wirklich extrem charakteristisches Merkmal des Traction Avant sind natürlich die Selbstmördertüren vorne. Das heißt, die vorderen Türen sind hinten angeschlagen und öffnen ja eben entgegen der heute gängigen Norm. Finde ich auf jeden Fall special. Und was auch cool ist bei diesem Auto, wir haben jetzt ja eben schon gesagt, diese geschwungenen Kotflügel. Und da ist ganz vorne, also am Ende der vorderen Kotflügel, ist wie so ein ganz kleines Trittbrett montiert. Sieht auf jeden Fall stylisch aus. Man braucht es jetzt nicht, man kann ja die Tür ganz normal aufmachen, aber ich glaube, es ist zumindest so als Einstiegshilfe gedacht.
Was ich da auch noch ganz witzig fand mit den Türen, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber dadurch, dass ja die vorderen Türen nach hinten öffnen und die hinteren Türen konventionell, so wie es jeder kennt, sind ja beide an der B-Säule angeschlagen und beide benutzen den gleichen Türbeschlag, ne?
Ja, ist auf jeden Fall special. Also ich muss auch sagen, ich finde ja nach wie vor, also Selbstmördertüren, das hatte ich auch schon bei der Fiat 500-Folge gesagt, irgendwie geben die halt ein ganz anderes Feeling.
Mhm.
Und auch wenn sie irgendwann dann ja in Verruf gekommen sind, finde ich nach wie vor, wenn du heutzutage ein Auto hast, also ob nun Oldtimer oder modern, modern hat ja eigentlich fast nur noch Rolls-Royce, wo die Türen so rum aufgehen, das gibt gerade beim Einsteigen, finde ich, ein ganz, ganz besonderes Feeling. Also ich finde das total cool, wenn es Selbstmördertüren gibt.
Ja.
Wenn wir noch ganz kurz bei den Kotflügeln unten bleiben, also das Auto hatte so Schmutzfänger, auch das ist, finde ich, ja so ein Relikt irgendwie von damals, dass Autos halt immer Schmutzfänger unten drin haben, haben heutzutage eigentlich fast gar keine Autos mehr, maximal noch Offroader und dann meistens auch als Zubehör. Ja, und jetzt hast du ja schon erwähnt, also hintere Türen sind konventionell zu öffnen. Dann würde ich jetzt sagen, bevor wir ans Heck rumgehen, finde ich, wichtig ist nochmal zu erwähnen, das Auto war schwarz.
Mhm.
Ich glaube auch, also nicht ich glaube, ich dachte bis vor kurzem, es gab auch nur schwarze. Weil gefühlt immer, wenn du dieses Auto siehst, egal ob auf Bildern oder tatsächlich mal im Verkehr, sind immer schwarz, ne?
Gefühlt schon, ja.
Aber ich habe Bilder auch gesehen von andersfarbigen.
Ja, ich auch, so, ja. Aber vorher, also ich glaube, auf der Straße habe ich noch nie einen andersfarbigen gesehen.
Ich auch nicht.
Zumindest kann ich mich nicht dran erinnern.
Und ganz, ganz besonders, das finde ich bei unserem wirklich cool, das Auto war wirklich meilenweit entfernt von einem Konkursauto, ne? Also jetzt nicht irgendwie so Top-Notch-Restaurierung oder Restauration. Das war wirklich eigentlich, ja, das Auto hat halt gelebt. Das hatte eine richtige Patina.
Ja, das Auto ist halt seine 70 Jahre alt. Das siehst du ihm komplett an. Aber ich finde das mega charmant. Also der sieht ja nicht runtergekommen aus, sondern der sieht halt wirklich so aus, du sagst, okay, das Auto hat halt ein gewisses Alter. Der wurde benutzt, der wurde gefahren. Das finde ich richtig cool.
Ja, also ich mag das auch. Da siehst du halt richtig, hier wurde mal was ausgewässert. Da gab es mal irgendwie einen Lackabplatzer, wurde halt drüber lackiert. Aber halt nicht dieses Perfekte und trotzdem sehr viel Charme, was man da irgendwie von diesem Auto. Man könnte quasi, ohne dass man das Auto kennt, denkt man so, ah, das hat bestimmt einige Geschichten zu erzählen.
Ja.
Dazu passend hatte unser Fahrzeug einen Dachgepäckträger. der wirklich, man kann es nicht anders sagen, einfach ins Dach gebohrt wurde.
Ne? Ja, du siehst auch so richtig an den Stellen, wo das eingelassen wurde oder wo gebohrt wurde, siehst du richtig drumherum, dass da nochmal so wahrscheinlich so ein bisschen Rostschutz oder irgendwas drauf gemacht wurde. So. Also auch nicht groß Mühe gegeben wurde, einfach raufgespackst wurde da gefühlt. Und jetzt ist er an Ort und Stelle und der wird auch so schnell nirgendwo anders mehr hingehen.
Ja, vor allen Dingen kannst du ihn jetzt quasi auch nicht mehr abmachen, nee, weil dann hast du halt 4 Löcher im Dach. So, richtig. Ne? Aber ich muss auch sagen, irgendwie passt auch das wieder zu diesem roughen Look. Ne? Also es ist irgendwie stylisch und auch wenn man ihn jetzt nicht benutzt, finde ich, passt das irgendwie. Und da habe ich tatsächlich vorher noch nie einen anderen Traction Avant gesehen, der so einen Dachgepäckträger hatte.
Nee, ich auch nicht.
Und wenn wir jetzt rumgehen zum Heck, also im Profil noch mal kurz erwähnt, da sieht man jetzt wirklich, wenn ihr euch die Bilder anschaut, diesen extrem langen Radstand. Ich finde, das wird auch richtig deutlich. Wenn wir jetzt an das Heck gehen, finde ich im Vergleich zur Front und auch zum Profil ziemlich unspektakulär eigentlich, das Heck.
Ja, ja, relativ stumpf Design, sage ich mal. Aber liegt halt auch daran, dass wir ein spätes Exemplar hatten. Die ersten oder eine lange Zeit hatten die Autos hinten eigentlich noch so ein Reserverad, was sichtbar war, was zwar verschalt war, aber es, du hast halt komplett die Konturen vom Reserverad gesehen. Und später haben die Modelle dann einfach diesen aufgesetzten Kofferraum bekommen. Da ist das Reserverad dann drin, ist einfach integriert und dann hast du halt nochmal zusätzlichen Kofferraum, so Verstauraum, der auch echt groß ist. Also wir haben ja mal reingeschaut, der ist wirklich gigantisch. Aber es macht es hinten so ein bisschen beliebiger, sag ich mal, das Heck. Andererseits muss man auch sagen, so richtig besonders warst du mit dem Reserverad am Heck zu der Zeit jetzt ja auch nicht. Also gefühlt hat ja fast jedes Auto aus der Zeit einfach das Reserverad hinten dran gehabt und fertig, sag ich mal. Also von daher ist es jetzt, ja, ist beides jetzt nicht herausragend.
Nö. Und es gab auch noch eine kommerzielle Version, wo dann wirklich der ganze Kofferraum mit aufklappt, also auch die Scheibe mit hoch. Das war jetzt bei unserem Fahrzeug nicht so. Aber Heckscheibe ist ein guter Stichpunkt, denn da war ein Aufkleber drauf. Und zwar stand da Ferrari drauf, also ein Wortspiel aus Föhr und Ferrari. Mhm. Und da hat uns der Besitzer erzählt, er meinte auch schon, ja, soll ich den lieber abnehmen für die Bilder? Und ich dachte, nö, das ist ja dein Auto, du sollst hier gar nichts verändern für uns. Aber er hat auch erzählt, dass er von seinen Kindern für diesen Aufkleber schon Mecker bekommen hat. Ne? Mhm. Da hat er gesagt, pass nicht da drauf.
Die meinten halt, an so einem alten Auto sollte man nicht mehr rumspielen, da sollten keine Kleber drauf oder sonstiges. Ja, haben sie vielleicht irgendwo recht, aber ich meine, es ist ein kleiner Kleber auf einer Heckscheibe. Sie kann es ja jederzeit wieder abmachen, das ist ja nichts Schlimmes. Und wenn er selber das mag, warum denn nicht?
Ich wollte gerade sagen, wenn es dein persönliches Eben. Auto ist, kannst du damit letztendlich machen, was du willst.
Richtig. So,
ne? Von daher, falls ihr euch wundert, was dieser Aufkleber da soll, jetzt habt ihr zumindest die Erklärung, was dahinter steckt. Wenn wir jetzt noch einmal ganz nach unten am Heck schauen, dann würde ich gerne noch mal die Aufmerksamkeit auf den Auspuff oder auf das Endrohr lenken. Denn da war ich am Anfang so ein bisschen verwundert. Es ist so ein ganz komisches Endrohr, das so ganz flach ist, so länglich, aber auch nach unten abgeknickt. Das sieht so ganz komisch aus. Und es hat eine Kennung oder einen Namen oben drauf gehabt, Robri. Da habe ich mal ein bisschen nach gegoogelt. Das scheint wirklich einfach nur eine nachträgliche Endrohrblende zu sein. Also wenn man so will, ganz früher ist ja Sportauspuff in Anführungsstrichen.
Robri ist das ATU der 50er gewesen.
Nämlich. Wahrscheinlich. Konnte man auch noch so irgendwie so Tribals kaufen für genau, die Tür.
Oder so eine Cobra.
Den 50er Duftbaum, alles da.
Genau.
Und man kann es heute noch, diese Blende kann man heutzutage noch kaufen, kostet etwa 70 Euro. Guckt es euch einfach mal an auf den Bildern und ich will jetzt noch nicht zu viel vorwegnehmen, aber denkt einfach mal dran und im Fahrenkapitel wird das nochmal interessant.
Kleinen Cliffhanger hier.
Ja, oh, richtig spannend.
Aber ich hatte mich da auch tatsächlich gewundert, weil eigentlich dachte ich immer so, in den 50ern war ja eigentlich der Auspuff überhaupt kein, also wurde ja nicht ins Design integriert, sondern es war einfach so, man hat das Auto fertig gemacht und am Ende irgendwo musste der Auspuff drin. Deswegen kam ja teilweise auch so wilde Kreation, wo der so halbmittig rauskam oder sonst wo dann irgendwo mal, weil es einfach egal war. So hätte ich mich schon extrem gewundert, dachte, wieso hat er denn da so eine Designblende da quasi drauf? Aber wenn es natürlich im Nachhinein gemacht wurde, erklärt es das.
Ja, auf jeden Fall. Eigentlich ist das Auspuffrohr einfach ganz klassisch. Langes, rundes Rohr. Eins. Und jetzt haben wir fast alles abgehakt, aber wir sind irgendwie so im Profil, ich wahrscheinlich, so ein bisschen drüber gehuscht über die Räder.
Genau, ich habe mich schon gewundert. Das ging ein bisschen schnell mir zum Heck, aber was willst du machen? Ich wollte auch nicht reingrätschen. Der hat ziemlich flächige weiße Felgen, was damals relativ typisch war. Da wurden die Felgen meistens nicht irgendwie besonders designt. Die wirken aber schon relativ groß und ich habe das Ganze jetzt mal auch ein bisschen recherchiert, weil auf den Reifen drauf standen die Dimensionen von 165 R400. Und ich konnte damit erstmal gar nichts anfangen. So dachte ich erstmal, okay, wofür stehen denn diese 400 eigentlich? Und damals wurde tatsächlich einfach der Felgendurchmesser in Millimeter angegeben. Und das sind 400 Millimeter in dem Fall. Und das entspricht so ungefähr 16 Zoll. Was für damalige Verhältnisse natürlich schon relativ groß ist.
Allerdings.
Und es ist nicht ganz, ich glaube 16 Zoll sind 40,65 oder so, hatte ich rausgefunden. Aber ich dachte, damit man das mal so ein bisschen in Kontext setzen kann, fand ich das eine ganz interessante Angabe.
Ja, auf jeden Fall. Ich wusste es nicht, also ich habe mich mit 165-400 zufrieden gegeben. Aber gut, dass du noch ein bisschen weiter recherchiert hast. Und ja, klar, 16 Zoll für die damalige Zeit, ziemlich groß. Aber wir dürfen eben auch nicht vergessen, das Auto ist halt auch ziemlich groß. Wenn da jetzt 13 Zoll drauf gewesen wären, dann wäre es wahrscheinlich einfach von den Proportionen her oder der Relation hätte das wahrscheinlich einfach nicht gut gepasst. Und bevor wir jetzt aussteigen aus dem Designkapitel, habe ich noch einen kuriosen Fakt. Das habt ihr aber nicht von uns, ja, wenn ich euch das jetzt verrate. Der Tankdeckel, der ist rechts unten im Seitenteil, so kommt relativ prägnant hervor. Und der ist bei diesem Auto nicht abschließbar. Also da kann jeder theoretisch ran. Das finde ich auch krass, ne?
Ja, finde ich auch cool. Aber gut, zu der Zeit war das wahrscheinlich einfach so.
Ja, da gab es einfach noch keine Neider, keine bösen Menschen.
Ja gut, dafür, dass es ein Gangster-Zitrone ist. Die bösen Menschen sind den halt selber gefahren.
Ja, das hat sich gar keiner getraut an
die
Autos.
Hätte die Polizei einfach präventiv überall ein bisschen Sand in den Tank kippen können.
So zack, hätten sie nicht mehr flüchten.
Ja. Clever, das wäre clever gewesen, ja.
Also immer, wenn man irgendwie damals so einen Gangster-Zitronen von der Bank gesehen hat, bisschen Sand in den Tank.
Ja, zack.
Also wie gesagt, diese Info habt ihr aber nicht von uns. Gut, dann würde ich sagen, machen wir die Selbstmordertür auf und steigen ein.
Innenraum.
Mein erster Gedanke war, das Auto riecht ganz, ganz klassisch nach Oldtimer. Also ich weiß, ich habe es mit Gerüchen, aber ich habe teilweise einfach so gewisse Gerüche sofort in der Nase. Ich mache einfach nur eine Tür auf oder steige irgendwo ein. So war das beim 124er, der einfach riecht, wie ein alter Mercedes riecht. Und hier war es so, nicht mal wie ein, also ich bin halt noch nicht in vielen alten Citroëns mitgefahren, aber er riecht halt wirklich wie ein Auto aus den 50er Jahren oder so.
Mhm. Also ob ich jetzt die 50er rausgerochen hätte, weiß ich nicht, aber es riecht nach einem alten Auto auf jeden Fall.
Also mein Vater hatte früher ja mal einen Volvo Amazon, der war Baujahr 1957. Und ich sag dir, der hat genau so gerochen. Also, das war so das Erste, was ich irgendwie direkt, also diesen Geruch hatte ich sofort in der Nase und habe mich so zurückerinnert.
Mhm.
Aber jetzt kommen wir mal mehr zu den Fakten. Das Auto hat eine blaue Velour-Ausstattung. Mega stylisch, ich glaube, da sind wir uns einig. Ne?
Ja,
Lukas Mundwinkel gehen hier schon hoch.
Ja, ich finde es halt einfach super witzig, wenn man sich überlegt, dass der eigentlich fast immer nur in Schwarz war. Sollte man ja meinen, so heutzutage würde halt immer da auf jeden Fall die Wahl auch auf schwarze Sitze dann gehen. Also da wird es gar keine besonderen Farben geben. Und da einfach haben die gesagt, ja, blau.
Ja.
Gehen wir auf blau, vollkommen normal. Blaue Stühle, fertig. Und ich finde es mega cool.
Ja,
warum ist das nicht mehr gängig? Ich finde das irgendwie echt schade.
Ja, aber das ist ja wirklich irgendwann komplett abhanden gekommen. Ja. Aber stell mir vor, so in den 90er Jahren hatten ja auch alle möglichen normalen Autos einen Golf oder so, hatte immer so ein wildes Muster in den Sitzen.
Ja.
Gibt's auch nicht mehr.
Nö. Und das war irgendwie, ich fand's irgendwie cool. Klar, ja. Es würde jetzt vielleicht zu vielen Designs heutzutage auch nicht mehr passen, aber wer weiß, man probiert's ja auch nicht.
Ja, das stimmt. Also blaue Velour-Ausstattung, auf jeden Fall cool, sowohl Farbe als auch Material, sehr, sehr stylisch. Vorne keine durchgängige Sitzbank, das könnte man zwar erst denken, weil wenn man nur so schnell reinschaut, die Sitze sind ganz nah beieinander, aber sie sind voneinander getrennt.
Hat mich auch erstmal überrascht. Ich bin safe davon ausgegangen, dass der eine Sitzbank haben wird, aber
ja, hätte ich auch gedacht. Ja, ansonsten zu den Sitzen an sich kann man jetzt gar nicht viel sagen. Es sind halt wirklich einfach Sitze.
Mhm. Sitzfläche, Lehne, Ende.
Keine Kopfstütze oder sonst irgendwas. Also Auto ist halt nun mal 70 Jahre alt und Grundkonstruktion 90 Jahre alt. Mhm. Aber Sicherheitsgurte vorne. Da bin ich jetzt aber nicht ganz sicher, ob die auch schon von damals stammen oder ob die nachgerüstet wurden.
Ich würde fast sagen, die wurden nachgerüstet, oder? Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie in den 50ern schon drin waren. Aber ich weiß es nicht genau, um ehrlich zu sein.
Also auch da kann ich als Vergleich nur den Volvo Amazon von meinem Dad von damals ranziehen. Der hatte damals schon Sicherheitsgurte. Aber
Volvo waren ja auch die Erfinder. Halt.
Genau, oder, ne? Wir wissen halt auch, dass Volvo schon immer sehr fortschrittlich war. Also falls ihr das besser wisst und ihr sagt, aha, ich bin Traction Avant Profi, ich kann die Jungs hier mal kurz aufklären. Macht das sehr gerne. Wir freuen uns da wirklich drüber, weil auch wir wollen natürlich noch was lernen. Ihr könnt das machen per E-Mail an achtungfahrspaß@gmail.com. Alles zusammengeschrieben, hinten Doppel-S. Oder natürlich auch gerne bei Instagram. Auch da Achtung Fahrspaß ist die Adresse. Freuen wir uns so oder so von euch zu hören. Und wie gesagt, nicht scheu sein, uns hier gerne auch auf Fehler oder so hinweisen. Nur so können wir gemeinsam besser werden. Interessant fand ich noch, das Auto hatte keine Fußmatten, aber Perserteppiche.
Ja, passend dazu. Ich denke mal, die waren jetzt nicht ab Werk drin.
doch, das war so.
Ja, war so.
Sonderausstattung.
Ja, klar, mit Sicherheit. Das waren doch die Fußmatten, die damals vom Autohändler so dazu nochmal hier
kamen. Genau.
Die lege ich da oben drauf, wenn du jetzt zuschlägst. Guck mal die Perserteppiche da rein.
Ja, das fand ich auf jeden Fall ganz skurril. Passt aber auch zu der Zeit. Die lagen da wahrscheinlich auch schon einige Jahre oder Jahrzehnte drin. Und bevor wir nach hinten gehen, würde ich einfach mal jetzt uns, oder würde ich sagen, wir konzentrieren uns auf das Cockpit an sich. Wenn man jetzt auf dem Fahrersitz Platz genommen hat, dann hat man wirklich ein gigantisches Zweispeichenlenkrad in der Hand. Ganz, ganz dünn, so wie es auch damals typisch war. Ja, und sonst ist halt am Lenkrad selber gar nichts.
Da ist nicht viel los. Also Multifunktion gab es da, glaube ich, gerade noch so nicht, ne?
Ja,
gar nicht. Kam, glaube ich, zwei Jahre später oder so.
Kurz danach kam das dann.
Genau, richtig. Ja, direkt dahinter ist eigentlich dieser witzig aussehende Lenkstockhebel, der ja, glaube ich, nur die Hupe war. Der hatte keine andere Funktion, ne?
Nee, ich wüsste nicht welche.
Ja, weil der sieht, finde ich, so aus, dass man denkt, man könnte ihn eigentlich drehen, aber wollte er nicht. Aber ich wollte auch jetzt nicht komplett übertreiben und gucken, ob ich, vielleicht muss man es auch doller drehen, dann passiert irgendwas. Habe ich da mal lieber gelassen. Weil, wie wir auch gelernt haben vom Besitzer, es gibt so ein paar Knöpfe bei dem Wagen, die im Armaturenbrett eingelassen sind, wo er nicht genau weiß, wofür die sind, beziehungsweise eigentlich. Um genau zu sein, weiß er gar nicht, wofür die sind. Und von seinem Mechaniker hat er einfach nur dann den Tipp bekommen, lass die einfach in Ruhe.
Und das ist ganz lustig, weil wenn ihr euch jetzt auch die Bilder nochmal anschaut, ganz so viele Knöpfe hat das Auto eigentlich nicht. Und davon, bei dreien zumindest, hat er es gesagt, weiß er wirklich gar nicht, wofür die sind.
Mhm.
Stellt euch das jetzt mal vor, da sind irgendwie 6, 7 Knöpfe und 3 davon, keine Ahnung.
Ja, Schleudersitz so. Oder irgendwas.
Aber dann sagt dir jemand, ja, lass lieber, ist egal. Finde ich auf jeden Fall sehr witzig.
Es würde mich schon extrem interessieren. Also ich weiß gar nicht, ob ich das könnte, wenn ich den Wagen so lange habe, dann nie mal irgendwie drauf zu drücken oder dran zu ziehen oder wie auch immer. Aber ja, gut, vielleicht ist es auch besser.
Ja, wahrscheinlich schon. Wenn wir jetzt nochmal durch das doch sehr dünne Lenkrad durchschauen, dann haben wir einen guten Blick auf den Tacho. Es sind Jägerinstrumente, steht zumindest dran. Ein relativ klassischer Tacho, also jetzt kein Bandtacho. Das war ja, glaube ich, auch in den frühen Baujahren bei vielen Autos auf jeden Fall nicht unüblich. Es ist halt ein normaler Tacho, der geht bis 150. Wie wir eben von Luca gelernt haben, tatsächlich der Kilometerstand, der unten mit eingelassen ist, nur vierstellig.
Mhm. Liest sich aktuell mit 1258.
Ja.
Ich denke mal, ein bisschen mehr hat er vielleicht doch dran gelaufen.
Wahrscheinlich, ein paar Mal.
Also einmal vielleicht schon rum.
Ein paar Mal rum.
Eigentlich 11 hat er jetzt gelaufen.
Ja, wahrscheinlich mehr nicht. Und dann gibt es noch ein Feature, da muss ich sagen, das fand ich total krass, die Scheibe.
Mhm.
Du konntest die Scheibe aufdrehen. Klingt jetzt erstmal total skurril.
Unter dem Mittelspiegel, beziehungsweise Mittelspiegel, was sage ich denn? Rückspiegel, so. Der ist einfach so auf dem Armaturenbrett drauf, ist noch so ein kleiner Hebel, den du so drehen kannst und damit stellst du dir vorne auf. Und ich muss sagen, das hat erstaunlich gut funktioniert, weil an dem Tag war es relativ warm, wo wir gefahren sind.
Und so wir, wie auch heute,
als ja,
wir aufnehmen, ja, wir ölen hier gut.
Ja, auf jeden Fall. Also, heute ist aber nochmal deutlich wärmer, also heute, das sind nicht meine Temperaturen, muss ich sagen, aber ich gebe mein Bestes. Falls ich gleich einfach umkippe oder sowas, dann zieht Jan das einfach zu Ende.
Ich wollte sagen, ich zieh durch.
Ja, finde ich gut. Ja, auf jeden Fall kannst du dann halt die Scheibe unten aufstellen und dadurch kommt wirklich die ganze Zeit so ein angenehmer Windzug rein, ohne dass es wirklich zieht. Also super praktisches Feature, muss ich sagen.
Und da muss ich sagen, bin ich vollkommen bei Luca. Also falls ihr es noch nicht wisst, ich bin sehr zugempfindlich und Klimaanlagen und ich, wir sind keine Freunde. Wenn Luca und ich fahren, dann gibt es immer wirklich wilde Einstellungen. Bei ihm irgendwie alles auf Gesicht und so kalt wie möglich und bei mir irgendwie am besten aus.
Ja.
So. Und dieses Feature mit der aufgestellten Scheibe, die unten dann auf so ein Stückchen aufgestellt wird, fand ich auch super angenehm. Also wirklich kein Zug, trotzdem ganz leicht so ein Lüftchen da drin. Da muss ich sagen, genial. Da merkt man dann doch, das sind wieder so diese kleinen Punkte, wo wir ursprünglich schon mal am Anfang der Folge gesagt haben, wo Citroën dann scheinbar ja doch ziemlich innovativ war. Ja,
so diese kleinen Raffinessen, die wirklich super gut durchdacht sind.
Auf jeden Fall ähnlich skurril, ich weiß nicht, wie gut durchdacht, finde ich auch die Scheibenwischer. Also, weil die konntest du auch per Hand bewegen, ne?
Ja, einfach manuell.
Mit so einem
zum Drehregler. Man muss dazu sagen, es ging nur einer bei uns. Der Beifahrer musste halt dann doch ein bisschen irgendwie sich den Regen genauer anschauen. Aber ich denke mir so, wenn du wirklich beim Fahren so noch mit der Hand also den Scheibenwischer manuell bedienst, ich glaube, da würde ich lieber rechts ranfahren. Vielleicht auch sagen, gut, ich warte noch mal eben kurz ein bisschen ab.
Wenn du da in so einen richtigen Platzregen gerätst, ja, und dann mit der rechten Hand so
ja, da muss auf jeden Fall trainiert sein, wenn du so eine lange Strecke dann vor dir hast.
Ja, weiß ich nicht. Ja, also das fand ich sehr skurril, jetzt vielleicht nicht ganz so innovativ.
Nee.
Unterhalb des Armaturenbretts in unserem Exemplar, da gab es dann noch zwei Zusatzinstrumente. Ich bin mir nicht 100% sicher, aber ich würde mal vermuten, die sind nachträglich reingekommen. Mhm. Öltemperatur und Öldruck. Also auf jeden Fall vielleicht einfach nur eine kleine Sicherheitsvorkehrung, damit man eben auch im Blick hat, wie es dem Motor da vorne drin so geht. Und was, glaube ich, auch nachträglich reingekommen ist, dürfte das Radio gewesen sein, ne?
Soundsystem meinst du?
Das Soundsystem,
ja. Ja, wie so ein kleines, ich würde es jetzt einfach Küchenradio nennen. Ich kenne das eigentlich nur, dass das so irgendwo einfach unter so eine Küchenzeile babst, weil auch direkt der Lautsprecher mit integriert wurde. Und ja, genau so klingt es halt eigentlich auch. Also wir haben es einmal ganz kurz angehabt. War nicht ganz so gut, haben wir wieder ausgemacht.
Einfach nur so, man hat es einmal gehört, dachte sich, alles klar, brauche ich aber nicht.
Genau. Aber wir haben es trotzdem probiert, weil wir hatten ja die Beschwerde, oder beziehungsweise ihr wisst ja noch, Jan hat sich ja beschwert, dass ich immer hier Infotainment und alles nicht so richtig ausprobiere bei der Megane-Folge. Da habe ich gedacht, nee, in dem Fall, da wäre ich da mal eben kurz, ne? Damit ich auch berichten kann.
Hast du einen kompletten Funktionscheck gemacht?
Ja, komplett durchs gesamte Menü bin ich gegangen, habe mir alles genauestens angeschaut.
Ja.
War gut.
Ja, okay. Und es gab noch ein, wie ich fand, zumindest sehr untypisches Feature, die Sonnenblenden. Die haben wir zwar nicht benutzt, aber das Auto hat erstmal Sonnenblenden, das ist schon mal gut. Aber das waren so, ja, so transparente Plastikplatten.
Mhm. Also das Material habe ich irgendwie gar nicht verstanden. Ich habe echt gedacht, so, ob die nicht vielleicht nachträglich gekommen sind, aber scheinbar nicht.
Weiß ich nicht. Auch da korrigiert uns gerne, wenn ihr es besser wisst. Also auch das seht ihr auf den Bildern, was wir damit meinen mit diesen Sonnenblenden. Fand ich auf jeden Fall zumindest untypisch.
Ja. Und wenn wir gerade schon da oben sind, wie fandst du denn das Material am Dachhimmel?
Ja, das war klassische Wolldecke, hätte ich gesagt.
Ich hätte einfach, das ist wie so ein langfloriger Teppich einfach. Und das am Dachhimmel habe ich, glaube ich, so auch noch nicht gesehen. Also so dickes Material gefühlt am Dach, fand ich ultra wild irgendwie.
Ja, wirklich. Also mich hat das 100% an so eine etwas abgenudelte Wolldecke erinnert.
Mhm.
Ich bin ja zuerst hinten mitgefahren, also Luca ist vorne mitgefahren. Der Besitzer ist erstmal gefahren und ich konnte es mir hinten bequem machen. Dazu gleich noch mal ganz kurz. Und dann habe ich auch wirklich so mir den Dachhimmel angeguckt und das dann mal so angefasst. Ja, wirklich. Also Real Talk, für mich Wolldecke.
Ja, komplett.
Und hinten im Fond muss man sagen, da merkt man dann wirklich den Radstand. Also da saß es sich richtig, richtig komfortabel.
Mhm.
Also das war wirklich hinten halt so eine durchgängige Bank mit Armlehnen links und rechts, also eigentlich gar keine Bank, sondern es fühlte sich so ein bisschen an, wenn man da drauf saß, wie so ein altes Sofa, wirklich. Also nicht nur vom Material und von der, ja, vom Komfort, sondern auch so von der Optik her mit diesen Armlehnen so links und rechts, schon mal mega chillig. In unserem Auto lagen da auch noch zwei Kissen, konnte man sich dann noch so ein bisschen hinter den Rücken packen, auch das cool. Und man hatte halt die C-Säule quasi, also der Kopf war an der C-Säule, man saß wirklich so, so ein bisschen undercover da drin.
Ja, ne? Ein bisschen wie in so einer Sofa-Ecke, könnte man sagen.
Ja.
Super gemütlich einfach.
Ja, und dann halt massenweise Beinfreiheit. Also konnte Beine wirklich komplett entspannt ausstrecken und so. Mhm. Also wirklich richtig, richtig gut.
Da ließ es sich aushalten.
War sehr bequem.
Ne? Ja, finde ich auch.
Ja, und dann hätte ich gesagt, ich weiß nicht, ob du noch was hast, aber ich schaue hier gerade noch mal. Ich wäre durch.
Ja, wir können jetzt gerne zu den technischen Daten übergehen.
Dann machen wir das.
Technische Daten.
Dazu müssen wir sagen, also den Traction Avant, den gab es mit 4- und 6-Zylinder-Motoren und es gab auch Prototypen mit 8-Zylinder-Motoren. Und wir haben eben schon gesagt, also wenn wir jetzt wirklich jeden einzelnen ausführlich besprechen, dann wird es, glaube ich, ein bisschen zu lang. Von daher fangen wir einfach kurz an. Die Basismotorisierung, das war ein 1,3 Liter Vierzylinder mit 46 PS. Und dieses Auto hatte den Namen oder die Bezeichnung 7CV.
Mhm. Aber auch eigentlich eher umgangssprachlich, weil dieses CV steht eigentlich für die Steuerklasse in Frankreich. Die meisten kennen es vielleicht von der Ente, die heißt ja auch 2CV. Das ist dann einfach die Steuerklasse, also Steuerklasse 2, in dem Fall Steuerklasse 7, und so weiter halt.
Ja, also jetzt merkt ihr wirklich, also es gibt zu diesem Traction Avant dann diese Bezeichnung, dann gab es noch die Bezeichnung 7ABC, 11AB und 15.6. Also das ist wirklich, selbst für uns, die wir uns da jetzt wirklich richtig reingearbeitet haben, ist das ziemlich schwer auseinanderzuhalten, dann noch in Kombination mit den unterschiedlichen Karosserievarianten, breit, lang, mittellang, schmal, sonst was. Also es ist wirklich hochkomplex, kann man sagen. Wir versuchen es so einfach wie möglich rüberzubringen. Basis der 7CV mit 46 PS Vierzylinder. Dann gab es den 11CV mit 1,9 Liter Vierzylinder. Und ja, bei der Leistung, da müssen wir uns die jetzt auch schon wieder angucken und sagen, was ist es nur?
Ja, genau. Weil man muss dazu sagen, wir hatten diesen 11CV, also unser Exemplar war ein 11CV. Im Fahrzeugschein stehen 58 PS drin. Überall sonst, wo man aber recherchiert, stehen eigentlich 56 PS drin. Oh. Ja, wir müssen jetzt einfach mal dem Fahrzeugschein vertrauen. Würden jetzt sagen, unser hat 58 PS.
Ja, und auch da ist es ja schon wieder kurios, muss man ja auch noch mal sagen. Weil so wie wir es heutzutage kennen, steht ja im Fahrzeugschein die Leistung in kW.
Ja.
Und ich hatte mir den Fahrzeugschein abfotografiert, um eben in Vorbereitung auf diese Folge halt alles in Ruhe noch mal nachzuschauen. Und dann habe ich gedacht, da steht jetzt 58 kW. Habe dann die ganze Zeit geguckt und dachte, das kann gar nicht sein. Und habe es wirklich nicht verstanden, bis wir drüber gesprochen haben. Und du mir sagtest, naja, damals war es wohl nicht unüblich, dass da nicht kW stand, sondern eben die Leistung in PS.
Genau, richtig. Da wurde ja noch nicht umgerechnet in kW. Und deswegen steht es in PS. Und ich muss sagen, jetzt gerade, wo wir drüber reden, da habe ich eine Theorie, warum da 58 drin steht.
Oha, jetzt hau raus.
Die Auspuffblende.
Ah, da kann man
ja, bestimmt nochmal die 2 PS rausgeholt, absolut. Und dann haben sie das damals eingetragen. Dann, ne? Damit dann auch der Kommissar um die Ecke sagt, ja gut, das passt.
Mhm. Ne? Ja, wenn er sich drunter legt und guckt.
Genau, ja, Seriennummer ist eingetragen.
Ja, ich glaube, das wird es gewesen sein. Ja, jetzt haben wir es ja.
Siehste, gut, haben wir da auch eine Lösung.
Also wir reden jetzt hier von 58 PS, gegebenenfalls waren es auch nur 56. Eins von beiden wird der Wahrheit entsprechen. Und dann gab es ja auch noch das Topmodell, den 15CV. Der hatte einen 2,9 Liter Sechszylinder, also wirklich ein großer Motor mit nicht ganz so großer Leistung.
Ja, 78 PS haben sie da rausgekitzelt. Das ist auch gar nicht mal so viel, allein für einen 2,9 Liter Sechszylinder.
Wenn du es heute überlegst, jeder Turbo-Dreizylinder hat irgendwie schon über 100 PS mit einem Liter Hubraum. Da haben wir irgendwie dreimal so viel Hubraum fast und halt doppelt so viele Zylinder. Na gut, 78 PS haben wir da. Das ist so, da muss ich immer an diese Ami-Autos denken. Ja. So 8,3 Liter V8. Da haben wir 140 PS rausgeholt.
Ja. Da haben wir richtig was rausgekitzelt. Da sind wir in die Vollen gegangen. Ja.
So, das waren die Autos oder die Modelle, die es gab. Zumindest in Serie. Und dann gab es noch den sogenannten 22CV. Und das ist wirklich was Spezielles, ne?
Genau. Das war ein 3,8 Liter Achtzylinder mit 100 PS. Da haben sie auch nochmal richtig gekitzelt wieder. Aber das ist ganz interessant, weil das ist so ein Auto, da gibt es ganz wenig Informationen nur drüber. Der Legende nach gab es nur so ungefähr 20 Autos, die entstanden sind. Alles Prototypen. Also waren nie, ich weiß nicht, ob es damals schon sowas wie Homologieren oder sowas gab. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall waren sie nicht für den Markt eigentlich gedacht gewesen. Und das haben sie dann relativ schnell verworfen. Und dann haben sie viele von diesen Prototypen einfach wieder zurückgerüstet auf ein 11CV. Finde ich auch ganz witzig, dass sie nicht einfach gesagt haben, gut, dann nehmen wir 15CV oder sowas. Dann auf 11CV zurückgerüstet und dann verkauft. Und es gibt angeblich ein paar Exemplare, die allerdings überlebt haben, das Ganze. Und die dann auch so verkauft wurden, wohl damals irgendwie an so ein paar wichtige Personen. Weiß man aber auch nicht so genau. Und zuletzt ist mal irgendwie ein Video aufgetaucht, 2012, von einem Exemplar. Weil man konnte den nämlich daran erkennen, der hatte die Scheinwerfer nicht mehr freistehen, sondern die waren eingelassen in den Kotflügeln. Man muss aber dazu sagen, die Autos, die auf 11CV zurückgerüstet wurden, haben auch die normale Front bekommen. Das heißt, diese besonderen Fronten wurden einfach ja, verschrottet. Und dementsprechend weiß man nicht so wirklich, wie viele Autos es eigentlich noch gibt. Angeblich hieß es eigentlich von Citroën-Seite aus gar keine mehr. Aber irgendwelche scheinen unter der Hand dann doch vielleicht noch verteilt worden zu sein. Ja. Super spannend auf jeden Fall.
Finde ich auch mega spannend. Das sind so wirklich so Geschichten, wo man dann sagt, okay, wenn man heutzutage so ein Auto sieht, dann ist das wohl tatsächlich was extrem Besonderes. Mhm. Ja, es gibt halt, wie gesagt, nicht mal wirklich Bilder davon noch, also keine aktuellen zumindest.
Nur so uralte halt, ne?
Genau, ja. Ist halt, ist wirklich was Besonderes. Aber wir kommen zurück zum 11CV, also zu unserem Fahrzeug. Da haben wir natürlich auch noch ein paar Werte, die wir euch nicht vorenthalten wollen. Einmal der Topspeed, im Fahrzeugschein eingetragene 115 km/h. Mhm. Und ein Gewicht, ein Leergewicht bei unserem Auto von 1165 Kilo.
Laut Fahrzeugschein muss man dazu wieder sagen, ne?
Genau. Mhm. Und was ich auch noch gerne erwähnen würde, weil da haben wir uns hier vorhin im Vorgespräch auch kurz drüber unterhalten, dieser Motor wurde damals als schwebender Vierzylinder betitelt. Ich habe mal nachgeschaut, Citroën hat damals gesagt, es ist ein schwimmend gelagerter Motor. Der Vorteil soll sein, dass eben die Vibrationen nicht so stark in den Innenraum kommen. Also die Vibrationen sollen reduziert werden. Ich vermute, und das hast du ja auch gerade gesagt, das bedeutet, dass dieser Motor halt Motorlager hatte, so wie wir sie heutzutage kennen. Weil, das muss man ja auch sagen, damals gab es halt viele Autos, wo die Motoren starr verschraubt waren.
Genau.
Ja, falls das so ist, dann ist es auf jeden Fall heutzutage nicht mehr so besonders, weil das hat jedes Auto. Damals scheint das aber wirklich was ganz Besonderes gewesen zu sein.
Und das ist ja nicht das Einzige, was ihn besonders gemacht hat. Wie wir ja schon gelernt haben, ganz am Anfang ist es erstmal schon mal der Frontantrieb, das war schon eine Riesenneuerung. Dann jetzt das mit dem schwimmend gelagerten Vierzylinder. Und dann gibt es noch ein paar mehr Punkte. Nämlich, er gehört auf jeden Fall zu den ersten Autos mit selbsttragender Karosserie. Dadurch war er halt deutlich leichter und hatte einen viel tieferen Schwerpunkt als die meisten Konkurrenten zu der Zeit. Was auch noch dazu mit reingespielt hat, war, dass er das Getriebe, das fand ich auch ganz besonders, das Getriebe ist vor dem Motor und vor der Vorderachse montiert. Also der Motor liegt hinter der Vorderachse, das Getriebe ganz vorne. Also eigentlich umgekehrt, wie man es eigentlich kennt.
Also und, wir kennen Transaxle,
ja.
Motor vorne, Getriebe hinten.
Mhm.
Das hier ist Motor vorne, Getriebe noch weiter vorne.
Ja, genau. Also schon sehr wild. Und das soll damals halt auch dafür gesorgt haben, dass der so gut auf der Straße lag. Haben wir ja anfangs schon gelernt. Deswegen Gangsterlimousine. Deswegen lag er so gut auf der Straße. Beziehungsweise hatte den Ruf, so gut auf der Straße zu liegen.
Ja, trotz den Zentrifugalkräften.
Genau, ne? Haben wir auch schon gelernt. Richtig. Das hat auch dazu halt mit beigetragen. Und dann hatte der auch noch, das war auch sehr besonders zu der Zeit, Einzelradaufhängung vorne. War auch nicht üblich. Eigentlich
1934.
Genau, richtig. Das muss man immer wieder dazu erwähnen. Also das ist schon wirklich sehr besonders. Hinten hat er noch eine ganz normale Starrachse, aber vorne schon Einzelradaufhängung.
Ja, das Kuriose ist halt, wenn man jetzt heutzutage über sowas redet, also Motorlager, selbsttragende Karosserie, Einzelradaufhängung, da sagt man so, ja, pff, ja. Hat ja jedes Auto, das ist ja nichts Besonderes mehr. Aber man muss halt immer sagen, vor 90 Jahren. Und das Auto wurde ja auch noch weiter vorher entwickelt.
Mhm.
Das ist natürlich dann schon so, ja, wir können uns da jetzt nicht reinversetzen, aber wir können uns, glaube ich, vorstellen, dass das vor 90 Jahren, wo alle anderen Autos halt das nicht hatten, es eben wirklich halt dieses Auto extrem innovativ gemacht hat.
Genau. Und deswegen hat er auch diesen Ruf halt bekommen. Weil du halt durch diese ganzen Komponenten, nicht durch den großen Motor oder so, weil er hat ja jetzt nicht übelst viel PS oder sonstiges, aber der hat halt super gute Traktion gehabt und super gute Kurvenlage. Und das ist natürlich perfekt zum Flüchten gewesen.
Richtig. Und bevor wir jetzt losfahren, haben wir uns gedacht, wir werfen zumindest noch mal einen Blick auf die Marktlage, denn das Auto ist ja nun wirklich sehr, sehr alt. Aber dafür, dass das Auto entsprechend alt ist, gibt es vergleichsweise viele Autos auf dem Markt. Man muss dazu sagen, das Suchen an sich ist natürlich ein bisschen tricky, weil weder 11CV noch 15CV noch Traction Avant ist quasi in der Registerauswahl bei den gängigen Börsen irgendwie vorgemerkt. Da muss man dann also sagen, Citroën beliebig und dann Traction Avant oder 11CV, 15CV eingeben. Dadurch, dass das Auto auch noch so viele Bezeichnungen hat, ist natürlich schwieriger zu sagen, es gibt x Autos. Aber ihr könnt auf jeden Fall uns glauben, es gibt relativ viele. Und die Preise für 11CV, zumindest in fahrbereitem Zustand, die liegen so zwischen ungefähr 15.000 und 30.000 Euro. 15CV, also die Sechszylinder, die sind deutlich seltener, dementsprechend auch teurer und die können dann auch mal 50.000 Euro und mehr kosten. So, also haben wir das abgehakt. Ich würde sagen, wir fahren los.
Jawohl.
Fahren.
Der erste Satz, also wir haben uns mit dem Herrn getroffen, der erste Satz nach der Begrüßung war, also Sie wissen schon, dass wir heute das Risiko eingehen, liegen zu bleiben.
Mhm.
Das ist jetzt natürlich etwas, was man jetzt nicht so gerne hören möchte, ne? Wo man jetzt denkt, ja gut, wäre jetzt schon gut, wenn wir nicht liegen bleiben. Im ersten Moment denkt man dann, okay, krass, wie oft bleibt das Auto denn liegen? Permanent, weil zumindest, wenn man sich jetzt nur mal so ganz grob einliest, das Auto gilt als ziemlich, ziemlich zuverlässig.
Genau, das wollte ich nämlich gerade sagen. Eigentlich hat er so diesen Ruf weg, dass er extrem solide ist und halt wenig Probleme hat.
Ja, wie sich dann später im Gespräch rausgestellt hat, ist der Herr in 12 Jahren, gut, du hast 14, also irgendwo dazwischen, tatsächlich nur 3-mal liegen geblieben. Und das ist ja nun wirklich nichts. Dazu muss man sagen, einmal ist er ohne Öl gefahren.
Ja.
Dann ist das Auto ohne
Öl. Eben, ich wollte sagen, also so gesehen, da wäre jedes Auto halt einfach verreckt, logischerweise. Dementsprechend sind es eigentlich so gesehen 2-mal gewesen. Und ja. 2-mal in der Zeit ist ja gar nichts. Also für das Alter?
Absolut nicht. Von daher, also da hatte man erstmal so ein kurz mulmiges Gefühl und als es sich dann rausstellte, ja gut, in so vielen Jahren nur gerade mal 3-mal, habe ich dann gedacht, ja gut, dann ist ja eigentlich, sollte alles easy sein. Mhm. Plus, wir sind eingestiegen, losgefahren, das Auto ist direkt angesprungen und auch da sagt uns der Besitzer, naja, normalerweise muss er den teilweise 5, 6, 7-mal starten, bis der anspringt. Aber bei uns den gesamten Tag über, wir haben mehrfach mal gehalten, mal einen Kaffee getrunken, Bilder gemacht, das Auto war immer sofort da.
Ja. Direkt, also nicht mal langes Rödeln oder sonstiges, sondern wirklich zack.
Ihr habt ja auch im Sound gehört, zack war der da und ihr erinnert euch vielleicht noch an Folge 5, der Fiat 500. Der musste ja doch ein bisschen länger orgeln.
Da hat es einen Moment gedauert. Und da habe ich eigentlich bei dem auch mit gerechnet, beziehungsweise eigentlich noch mit Schlimmerem, weil der ist ja noch mal älter.
Ja.
Aber überhaupt nicht.
Und ich würde jetzt einfach mal ganz vorne anfangen. Also ich versuche euch ja dann, oder wir versuchen euch dann ja oftmals so ein bisschen mitzunehmen in diesen Tag. Also wir haben ja schon gesagt, ich bin erstmal hin mitgefahren, Luca saß auf dem Beifahrersitz und der Besitzer ist gefahren. Das Erste, was mir aufgefallen ist, während wir so durchgefahren sind, natürlich neben diesem enormen Platzangebot auf der Rücksitzbank, das Auto kommt super an. Ne? Mhm. Also egal, wo wir lang gefahren sind, überall gab es Daumen hoch, Leute haben sich gefreut, haben gelächelt. Das ist so, da sind wir wieder bei diesem Punkt, das haben wir auch schon beim Fiat gesagt. Alte Autos, die sind irgendwie Sympathieträger.
Ja. Ist wirklich so. Und auch da wieder, man ist ja irgendwo, sag ich mal, so ein bisschen ein Verkehrshindernis immer automatisch, weil das Auto halt nun mal nicht so schnell aus dem Quark kommt, wie jetzt vielleicht modernere Autos. Aber trotzdem keinerlei Aggression, die einem irgendwie entgegengebracht wurde. Also es ist komplett entspannt, sind die Leute um einen rum gefahren, keiner hat gehupt oder sonstiges, obwohl man mal ein bisschen länger vielleicht gebraucht hat.
Ja, das finde ich immer schön. Das zeigt mir dann immer, okay, es gibt zumindest noch viele Leute, die zumindest mit Oldtimern dann irgendwie positive Emotionen verbinden, weil Autos heutzutage ja doch dann oft teilweise die Meinungen spalten. Bei Oldtimern erlebt man es eigentlich nie, glaube ich, dass man da wirklich negativ irgendwie, dass da negativ behaftete Emotionen aufkommen.
Ja.
Ja, wäre aber auch schön, wenn das halt bei modernen Autos auch so wäre.
Ja, das stimmt. Ja.
Deshalb fällt es, glaube ich, bei Oldtimern halt immer so extrem auf.
Ja, weil man sonst mit so, gerade wenn man neuere Sportwagen mal fährt, wenn man da echt viele negative Erfahrungen leider sammeln muss, ne?
Richtig. Aber gut, davon weg. Jetzt lass uns mal dann zurückgehen. Nach den Bildern haben wir dann, durften wir das erstmal selber ansteuern. Du bist zuerst gefahren.
Mhm.
Schilder doch einfach mal so deine allerersten Eindrücke.
Also erstmal vorweg, noch vorm Losfahren möchte ich erstmal kurz noch erwähnen, die Anordnung der Pedale. Fand ich schon wieder witzig. Ich habe mich reingesetzt, habe geguckt, erstmal natürlich, wie machst du das Ganze jetzt hier, weil da doch ein paar Eigenheiten logischerweise da sind bei so einem alten Auto. Und es war wieder so ein bisschen ähnlich wie beim Fiat 500, nicht ganz so extrem, aber Kupplung, Bremse, eigentlich total natürlich angeordnet, da hätte man sie erwartet, da sind sie auch. Das Gaspedal, wieder winzig klein, irgendwie so ein bisschen am Mitteltunnel dran, viel weiter unten, viel weiter rechts. Warum ist das so? Ich verstehe das gar nicht, warum die immer so komisch positioniert sind. Und vor allem auch super kurzer Weg nur. Also eigentlich im Prinzip, wenn du drauf drückst, drückst Vollgas. Also es gibt eigentlich kaum dazwischen so wirklich. Das war das Erste, was mir direkt so wieder aufgefallen ist. Ich dachte, ach lustig, das kenne ich doch schon irgendwie. Ja, dann zunächst, Motor sprang wieder butterweich an. Überhaupt kein Problem. Und dann ging es an die Schaltung. Ich weiß gar nicht, haben wir das überhaupt im Innenraumkapitel schon erwähnt?
Nee.
Der Schalthebel ist halt im Armaturenbrett eingelassen. Wir dachten im ersten Moment, muss man dazu sagen, so laienhaft dachten wir, das wäre eine Revolverschaltung. Mussten jetzt aber lernen, das ist gar keine Revolverschaltung. Der hat ein Dreigang-Schaltgetriebe und erstmal muss man sich wirklich genau anschauen, okay, wo muss ich jetzt eigentlich den Hebel hinpacken? Zum Glück konnten wir ja erstmal so ein bisschen den Besitzer beobachten schon beim Fahren. Das war ganz gut, dass man zumindest schon mal so eine grobe Idee hatte. Aber dann musste man schon erstmal schauen, okay, wo ist denn jetzt eigentlich der erste Gang? In dem Fall unten rechts eingelegt, ging auch wirklich butterweich, also überraschend weich. Ich hätte gedacht, das wäre viel hakeliger. eingelegt und dann bin ich losgefahren. Und da dachte ich erstmal so, die Kupplung, das ist ja mega easy. Kam super schnell, ganz entspannt, dachte ich, krank, das war ja direkt drauf. Ja, habe ich die Kupplung, habe ich den Fuß von der Kupplung genommen, so bei ungefähr 10 km/h. Und man fängt das Ding an übelst an zu rödeln. Also so richtig so ein übelstes Vibrieren und so ein Rattern. Das ist schon so scheiße, was habe ich denn jetzt gemacht? Ja, hat sich dann rausgestellt, dass man die Kupplung richtig lange noch schleifen lassen muss eigentlich. Also vom Gefühl her ist es genau gegen das, was man eigentlich so gelernt hat, dass man den Fuß relativ schnell von der Kupplung nimmt, damit man halt nicht die Kupplung schleifen lässt, musst du in dem Fall wirklich nochmal so bis 20, 25 km/h hochgehen und dann kannst du erst den Fuß komplett von der Kupplung nehmen. Das fand ich irgendwie super skurril und man musste sich halt echt erstmal so richtig dran gewöhnen.
Ja, also muss ich sagen, ging mir genauso. Also gut, ich bin ja dann erst nach dir gefahren. Das heißt, du hast dann ja schon irgendwie nachgefragt beim Besitzer, was du eventuell verkehrt machst oder so. Weil es fühlt sich halt wirklich total ungut an, wenn das Auto so bockt. Und als ich dann am Steuer war, habe ich auch im ersten Moment gedacht, ja, easy, die Kupplung lässt sich ja wirklich mega gut dosieren. Ja, außer, dass man sie halt voll lange schleifen lassen muss. Und das ist natürlich gegen das, was man sonst eigentlich möchte. Mhm. Aber dann funktioniert es. Nichtsdestotrotz, also ich würde sagen, dadurch, dass ich ja nun auch schon vorgewarnt war, konnte ich mich ein bisschen besser drauf einstellen und habe es eigentlich ganz gut hinbekommen. Und dann denkst du, beim 10. oder 15. Mal anfahren, jetzt habe ich es ja drauf. Ja, und dann hast du es plötzlich doch nicht drauf.
Ja.
Das heißt, dann fängt es doch wieder an zu bocken. Das heißt, auch ähnlich wie beim Fiat 500 war jeder Anfahrvorgang so ein kleiner Nervenkitzel.
Ja.
Und du hast nie so wirklich das, also zumindest an diesem Tag, wahrscheinlich wenn du das Auto eine Woche fährst schon, aber an diesem Tag hattest du nie so dieses Gefühl, aha, ich hab's zu 100% drauf, das wird auf jeden Fall jetzt wieder gut funktionieren.
Ja, man hat immer so leicht ungutes Gefühl erstmal wieder, ne?
Ja.
Aber nicht so extrem wie beim Fiat, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, nicht so extrem, aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, bei mir war es gefühlt die ersten 10 Mal gut, dachte ich, ja, perfekt. Und dann auf einmal wurde es nicht mehr gut.
Ja.
Und dann machst du dir wahrscheinlich noch mehr Gedanken und versuchst es noch besser hinzukriegen und dann wird es wieder nicht gut. Sodass es gefühlt bei mir umgekehrt war. Also als hätte ich es eher verlernt beim Fahren.
So. Ja, spricht nicht für dich.
Ja gut, ich sag mal so, du bist ja wie so ein Otto losgefahren. Ja.
Da konntest du ja erstmal angucken.
Ja, und dann müssen wir jetzt nochmal auf die Schaltung eingehen, weil wenn das Auto einmal rollt, dann rollt es auf jeden Fall. Und die Anordnung dieser Gänge, also du hast jetzt ja schon gesagt, der erste Gang ist unten rechts und neutral ist quasi in der Mitte. Und dann ist der zweite Gang oben links. Das ist ja auch ein ganz, ganz komischer Weg. Ja,
der weiteste Weg eigentlich, den du haben kannst.
Du denkst so, warum muss ich denn jetzt von unten rechts nach oben links? Mhm. Und man muss dazu sagen, also guckt euch die Bilder an, dann versteht ihr es ein bisschen besser. Das waren jetzt keine Schaltgassen. Oder es war keine Schaltkulisse. Du hattest halt einfach wie so ein viereckiges Loch und musst da drin so rumrühren, um zu denken, oben links wird schon sein. So, ne? Und dritten ist dann unten links.
Ja, so klar oder nicht?
Ja, klar, absolut. Ja.
Wo denn sonst?
Ja, also das fand ich schon, dass es im ersten Moment super kompliziert aussah und jetzt auch klingt. Aber da muss ich sagen, das hat mega gut funktioniert.
Ja.
Das hat man wirklich mega schnell gelernt.
Und ich fand auch wirklich, mit so ein bisschen Zwischengas ging das alles butterweich rein. Du hattest halt, wie Jan ja gerade schon gesagt hat, überhaupt keine vorgegebenen Wege, also keine Gasse, wo du jetzt sagst, okay, da gehst du perfekt durch. Aber irgendwie hat man es trotzdem geschafft, den richtig schön einzulegen, sage ich mal. Also es ging wirklich richtig weich. Und auch dann, wenn du dann die Kupplung dann ging das richtig weich, ganz entspannt. Kein Rödeln, kein nix, konntest auch relativ schnell den Fuß wieder von der Kupplung nehmen. Also das Schalten an sich, übelst easy.
Ja, das hat tatsächlich auch Spaß gemacht, weil man da wirklich gedacht hat, so okay, das ist mal ganz was anderes als alles, was man irgendwie kennt. Mhm. War schon cool. Zwischengas hat man auch gemacht. Eigentlich hätte man es tatsächlich eigentlich nur beim ersten Gang gebraucht, weil der erste Gang ist nicht synchronisiert bei dem Getriebe. Mhm. Das habe ich noch nachgelesen. Habe ich einen witzigen Foreneintrag, also witzig ist es nicht, eigentlich einen skurrilen Foreneintrag gelesen. Wenn man gesagt hat, er hat das Auto einem Bekannten ausgeliehen und er hat scheinbar komplett ohne Zwischengas geschaltet, auch immer in den ersten wieder zurück, dann war das Auto kaputt.
Scheiße.
So, also da muss man, glaube ich, wenn man so ein altes Auto an jemanden rausgibt, auch wie uns, ganz klar, die sich nicht damit auskennen, muss man schon wirklich eine sehr detaillierte Einführung geben oder eben am besten dabei sein.
Ja.
So, und was sagst du denn jetzt? Also jetzt haben wir gesagt, okay, anfahren, das war so eine kleine Hürde. Schalten an sich total cool. Was hast du denn jetzt zum Motor beziehungsweise so zur Kraftentfaltung?
Ja, Eher so auf der gemütlichen Seite, würde ich es jetzt mal vorsichtig ausdrücken. Also war schon wirklich sehr träge. Also wie ich ja schon vorhin gesagt habe, das Gaspedal hat ja jetzt nicht viel Weg. Also man musste es eigentlich gefühlt immer, also konntest es auch immer nur voll durchdrücken, bist eigentlich immer mit Vollgas gefahren. Aber passiert halt nicht wirklich was. Also ich fand den wirklich extrem langsam. Gefühlt 10-mal langsamer als der Fiat 500.
Ja.
Klar, wiegt deutlich mehr, hat aber ja auch deutlich mehr Leistung. Also eigentlich ist er im Verhältnis sogar eigentlich für den Citroën. Aber da kam nichts.
Ich muss auch sagen, ich war komplett erschrocken, wie langsam dieses Auto ist.
Ja.
Du hast wirklich auf der Landstraße permanent Vollgas gegeben und bist dann so 70 gefahren. Vielleicht mal 80. Aber ich würde jetzt auch, also wir haben es nicht gemacht, weil das Auto verleitet jetzt auch nicht zum Rasen, wie ihr vielleicht schon rausgehört habt. Ich würde jetzt auch mal bezweifeln, dass der die 115 erreicht, die angegeben sind.
Genau, das habe ich auch gedacht. Also ich glaube, selbst die 100, das wird schon mit sehr, sehr viel Anlauf maximal machbar sein.
Ja, also das fand ich auch echt heftig. Also ich muss dann noch mal kurz quasi zurückgehen in der Zeit, als wir dann Autos getauscht, Sitze getauscht haben, bin ich dann ja losgefahren und dann so aus einer Aus- oder Einmündung rausfahren, ne? Also auch das ist Nervenkitzel. Also da habe ich wirklich gewartet, bis auch am Horizont gar kein Auto mehr zu erahnen war,
ja.
Um wirklich zu denken, so diese Kombination aus, du musst gucken, wie du anfährst und absolut gar keiner Leistung, verleitet auf jeden Fall dazu, lieber doch noch mal 5 Minuten länger gefühlt zu warten.
Selbst wenn du so einen Trecker am Horizont gesehen hast, hättest du gedacht, den lasse ich erstmal noch mal vorbei.
Oder ein Fußgänger.
Genau.
Nicht, dass der ganz schnell rennt.
Ja, eben. Fängt er zu sprinten, dann stehst du dann mal da. Ja.
Also ja, das war wirklich so, diese erste Einmündung für mich, die war, ist mir so im Kopf geblieben. Da stand ich wirklich gefühlt minutenlang, weil ich immer dachte, das wird zu eng.
Mhm.
Da hinten sehe ich doch noch einen. Ich glaube, der kommt. So, dann habe ich da echt ewig gestanden. Ja, also schnell ist was anderes.
Ja, das stimmt. Aber ich kann dazu sagen, ich bin ja vorher gefahren und an einer T-Kreuzung stand ich ja auch relativ lange. Und irgendwann ist mir so ein bisschen die Geduld flöten gegangen. Ich, ja, jetzt, irgendwann muss ja auch mal raus hier so. Hinter mir standen auch schon ein paar Autos. Dann bin ich raus, ja, und eigentlich komplett durchbeschleunigt gefühlt und trotzdem kam der von hinten dann irgendwann echt ganz schön angeschossen. Aber auch da wieder hat sich nicht aufgeregt.
Ja.
Ist okay.
Das ist okay, wenn man das mit so einem Auto macht.
Und ich bin mir jetzt natürlich nicht direkt davor gefahren, aber wie ihr euch denken könnt, wenn der mit 100 Landstraßentempo ankommt und ich da rausfahre und gefühlt kaum eine Woche brauche auf 80, ist klar, dass er dann doch relativ schnell irgendwie dann doch aufschließt.
Ja, logisch.
Aber was willst du machen?
Irgendwann musst du raus.
Ich glaube, sonst würden wir bis heute da noch stehen.
Ja, außerdem bist du ja auch nicht der Geduldigste.
Das stimmt.
Was sagst du zur Lenkung?
Ja, relativ schwergängig. Und ich fand vor allem, also das ist mir auch der Wendekreis, der war halt gigantisch direkt.
Mhm.
Wo ich dann ich bin eine Straße so ein bisschen zu spät, sag ich mal, eingebogen. So, weil ich dann dachte, ach, hier muss man rein so. Und da habe ich erstmal, oh, da brauchte ich relativ viel Platz, um auszuholen. Aber ansonsten, wenn du halt erstmal fährst, total unauffällig.
Ja, ich habe noch rausgefunden, nicht, dass mir das jetzt was sagt, weil wir halt kein frühes Modell gefahren sind. Ab 1936 war es eine Zahnstangenlenkung. Mhm. Vorher war es eine Rollenlenkung. Eine
Rollenlenkung?
Ja, okay. Also die ganz frühen Modelle hatten eine Rollenlenkung. Da hat Citroën dann umgestellt ab 36.
Rollenlenkung, wenn das dann so durchrutscht, dann lenkst du zwischendurch mal nicht? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ich bin jetzt kein Experte, aber so in etwa stelle ich mir das vor, ja.
Oh, das ist bestimmt ein gutes Gefühl. Gerade vor der Polizei fließt wieder als Gangster und zeigt, die Lenkung rutscht mal eben so ein bisschen, ja. Chillig.
Ich zahle nicht ab.
Ja, gut. Ach doch, geradeaus, schade.
Finte.
Ja.
Polizei abgebogen.
Ja, ja, genau. Klassisch.
Was wirklich noch besonders ist an diesem Auto, ist dann eben die Einzelradaufhängung. Und da muss ich sagen, das war eigentlich so das beim Fahren, was mich am meisten überrascht hat. Also zu der Schaltung hatte ich einfach keine Meinung. Da war ich am Anfang, dachte ich so, okay, das wird bestimmt ganz, ganz ungewohnt. Haben wir jetzt ja schon geklärt, dass das eigentlich total intuitiv funktioniert hat nach kürzester Zeit. Aber das Fahrwerk, also das muss man vielleicht noch mal ein bisschen aufteilen. Dafür, dass das Auto halt 90 Jahre alt ist in der Grundkonstruktion, muss ich sagen, habe ich vorne am Steuer gedacht, das fühlt sich aber nicht an wie ein 90 Jahre altes Auto.
Mhm.
So, also es war wirklich komfortabel. Man hatte das Gefühl, dass das Auto wirklich relativ modern ist. Hinten, muss ich sagen, sah es für mich ein bisschen anders aus. Da bin ich ja nun zuerst mitgefahren. Und das Auto hat eben, hat Luca ja schon gesagt, so eine starre Hinterachse mit Stabfedern. Und ich habe nachgelesen, dass es für damalige Verhältnisse extrem komfortabel gewesen sein soll. Jetzt kann ich natürlich nicht mit damaligen Maßstäben das vergleichen, aber muss sagen, an heutigen Maßstäben gemessen, muss ich sagen, fand ich es hinten eher ein bisschen holprig.
Ja, aber ich denke genau, das wird es halt sein, was du schon sagst. Ich glaube, es einfach die Zeit ist, weil es ist natürlich relativ holprig, aber ich fand es jetzt nicht übelst holprig. Es war jetzt nicht, dass du da saßt und die ganze Zeit das Gefühl hattest, du fliegst gleich gegen die Decke, weil du auch dich hinten nicht anschnallen konntest. Ich weiß, das haben wir, glaube ich, gar nicht erwähnt. Ne? Hinten gab es keine Gurte.
Das war ja ein Sofa.
Ja, genau.
Das war ein Sofa. Auf dem Sofa
nicht an. Richtig, genau. Und dementsprechend war es jetzt überhaupt, also ich fand es jetzt nicht übelst holprig. Du hast halt schon die Schläge mitbekommen, wenn du mal über irgendwas rübergefahren bist. Klar, ganz anders als vorne auch, aber das ist ja vollkommen logisch. Aber ich fand es trotzdem relativ komfortabel. Also war jetzt nicht so, dass ich hinten dachte, boah, ich fliege hier durch die Gegend. Und wenn ich mir jetzt so denke, so aus der Zeit, sonst saß du ja in so einer Holzkutsche eigentlich. So, das war bestimmt unkomfortabel, auch mit den Holzrädern und so.
Ja, also es wird daran gelegen haben, dass wir es halt einfach mit heutigen Autos wahrscheinlich vergleichen. Vielleicht lag es auch einfach daran, dass ich mich eingelesen habe und es da halt hieß, es ist halt ausgesprochen komfortabel gewesen sein. Und da würde ich halt sagen, da würde ich nicht mitgehen. Aber es ist sicherlich einfach auch da dem Alter geschuldet. Interessant fand ich noch, dass man das Topmodell, also den 15CV, ab 1954 mit einer hydropneumatischen Hinterachse bestellen konnte.
Das wäre nochmal interessant gewesen.
Das wäre wirklich special. Allgemein wäre es, fände ich mal, super interessant, ein Auto mit hydropneumatischer Federung zu testen. Mhm, ja. Bin ich noch nie gefahren.
Ich auch nicht.
Also, falls ihr uns da unterstützen könnt und jemanden kennt mit einem Citroën, der eben diese hydropneumatische Federung hat, wir würden uns freuen, denn ich glaube grundsätzlich, das kann man jetzt schon mal so als kleines Zwischenfazit ziehen, wir sind auf den Geschmack gekommen und also ich vor allen Dingen muss sagen, so gerade beim Einlesen und so, finde ich es total interessant, über diese ganzen innovativen Lösungen und Ansätze halt Sachen mehr herauszufinden. So.
Es ging mir genauso, so Anfänge von irgendwelchen Techniken, die man heute für selbstverständlich nimmt, die da halt dann teilweise auch noch Experimente waren, wo mal irgendwie in die Richtung und in die Richtung was versucht wurde, finde ich auch super spannend. Ja. Und da muss man sagen, sind die Franzosen ja ziemlich weit vorne. Die hatten ja sehr, sehr viele so besondere Ideen, gerade auch was Fahrwerk angeht und so weiter. Also es ist echt sehr, sehr spannend.
Ja. Wollen wir noch was zur Bremse sagen? Denn auch die war eigentlich innovativ, ne?
Ja, es war eine hydraulische Bremse hatte der nämlich schon. Das war auch zu der Zeit nicht besonders gängig. Muss aber sagen, also die hat schon, da brauchte mal ein bisschen Weg. Also so ein spontanes Manöver bei eben.
Ah. Da hat dem Auto in die Karten gespielt, dass man ja selten relativ oder selten schnell war.
Das stimmt. Richtig, hast ja eh lange gebraucht, um auf Tempo zu kommen. Deswegen brauchst du auch lange, von Tempo runterzukommen. Ist eher so ein bisschen gemütlich auf jeden Fall. Aber da, finde ich, musste man schon ganz schön reinlangen. Und auch dann kam nicht wirklich viel. Also ich stelle mir jetzt so vor, wie war die Bremse denn, bevor sie hydraulisch war?
Fuß raus.
Ja, wahrscheinlich. Fred Feuerstein-Style. Ich weiß es nicht, aber also die ist mir jetzt nicht positiv aufgefallen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Nee, das stimmt. Eine Sache, die mir bis zum Ende nicht ganz, oder dies, was mir immer so ein bisschen fehlte, war der Blinker, denn es war kein Lenkstockhebel. Der Blinker war einer der angesprochenen Schalter in der Mittelkonsole, wo man zumindest die Funktion wusste. Es war so ein Kippschalter links-rechts, für links und rechts logischerweise, der natürlich, das ist jetzt auch keine große Überraschung, auch keinen Rückstellmoment hatte. Das heißt, du musstest ihn händisch zurückstellen. Aber da denke ich zum Beispiel an so Geschichten, Kreisverkehr. Jetzt haben wir ja schon gesagt, der Wendekreis ist relativ groß. Du hast ja auch ein riesiges Lenkrad, fühlst dich so ein bisschen wie so ein Kapitän. Bist da jetzt also gerade so im Kreisverkehr und denkst so, jetzt abfahren. Bist ja eh konzentriert. Und dann musst du also jetzt noch eine Hand vom Lenkrad nehmen und in die Mitte greifen und dann diesen relativ filigranen Hebel dann nach rechts so. Tschick. Also da habe ich vielleicht das ein oder andere Mal dann das Blinken weggelassen.
Ja, ging mir genauso. Ich habe auch zwei, dreimal komplett ins Leere gegriffen, muss ich auch dazu sagen, weil so intuitiv einfach, ah ja gut, da ist nichts. Und dann habe ich gedacht, gut, jetzt den Hebel da wieder suchen, ist auch egal. Bevor man da den falschen, wo man die Funktion nicht kennt, dann irgendwie betätigt, muss ja auch nicht sein.
Doch, Schleudersitz.
Ja eben, deswegen sagt, bist du draußen, auch blöd dann. Auch vor euch vor allem, wenn ihr dann noch im Auto sitzt.
Ja, oder du machst hinten irgendwie, keine Ahnung, diese Krähenfüße lässt du raus.
Oder ja, so. Genau.
Ja, und dann habe ich hier zumindest noch notiert, das wollte ich noch erwähnen, weil Anekdoten kommen ja immer gut bei euch an. Zwei Anekdoten sind mir im Kopf geblieben mit diesem Fahrzeug. Einmal haben wir ja schon gesagt, ihr erinnert euch an das Auspuffrohr. Und da habe ich ja gesagt, da kommen wir beim Fahren nochmal drauf zurück. Ja? Ich bin mit diesem Auspuffrohr aufgesetzt, als ich gefahren bin. Und zwar bei so einem Geschwindigkeitshuckel, wo wir ja rübergefahren sind, kurz vor der Garage des Besitzers. Und er sagte noch, hier vorne ist ein Geschwindigkeitshuckel, da musst du ein bisschen langsamer rüberfahren. Und also korrigier mich, wenn du das anders siehst. Ich bin da wirklich rübergeschlichen über diesen Huckel, fahr runter, Das war aber auch gefühlt freier Fall. Ne? Es war auch ein Monsterhuckel. Ja, und fährst du runter. Und ich meine, das Auto ist super komfortabel. Das hat auch echt eine hohe Bodenfreiheit. Das ist jetzt nichts tiefergelegtes, sonst was. Auf einmal hörst du hin so. Ja, und das ist natürlich erstmal ein richtig ungutes Gefühl. Man fühlt sich erstmal mega schlecht. Ich habe dann gleich rüber geguckt zum Besitzer. Der hat das zum Glück ganz humorvoll aufgenommen. Hat so gesagt, ja, du bezahlst den Schaden dann, ne? Dann hat man aber schon gemerkt, das war auf jeden Fall jetzt nicht ernst gemeint. Und dann sagt er auch, oh, das passiert mir hier auch immer. So, aber das ist ja nun wirklich, also bei so einem Auto ist das das Letzte, womit ich gerechnet hätte, dass wir irgendwo aufsetzen.
Genau, das wollte ich gerade sagen, wenn du den Wagen anguckst, mit den übelst kurzen Überhängen eigentlich so, würdest du doch mal, also maximal, dass er in der Mitte vielleicht durch den langen Radstand mal irgendwo aufsetzt, aber hinten und vorne hätte ich nie damit gerechnet, dass man irgendwo drauf achten muss. Also, der ist ja eigentlich echt super hoch.
Ja, also das war die eine Anekdote. Und die andere Anekdote, das war beim Fahrerwechsel, kann sich da noch dran erinnern, da ist das Auto kurz ausgegangen und dann wollte es nicht mehr starten, ne?
Ja, weil dazu muss man sagen, ich habe ja gesagt, die Gänge gingen easy rein, das ist auch so, aber neutral zu treffen scheint nicht so easy zu sein, weil ich habe dann den Wahlhebel in die Mitte gemacht, also da, wo eigentlich neutral auch ist, aber scheinbar habe ich den nicht perfekt mittig gemacht, sondern einen Millimeter zu weit rechts gelassen und als ich dann den Fuß von der Kupplung habe, bopp, aus. Okay, das ist jetzt los so. Und ich habe den Schalthebel nochmal gesehen. Ist doch komplett auf neutral. Nee. Da hat er sich dann irgendwie da irgendwie ein bisschen verhakt oder irgendwas. Und dann hat es einen kleinen Moment gedauert, bis er wieder da ist, ne?
Ja, dann musste der Besitzer ansteuern.
Ja, der musste da
hat das Auto gemerkt. Da musste er erstmal Papa wieder ran.
Genau, richtig. Und dann war er aber zum Glück auch relativ schnell wieder an. Alles war gut.
Ja, das war tatsächlich auch das einzige Mal, dass uns beiden das Auto ausgegangen ist, ne?
Ja.
In der gesamten Fahrt.
Genau. Der lief ja sonst auch, muss man ja wirklich sagen, butterweich. Also der Motor die ganze Zeit hat keine Anstalten gemacht oder lief mal irgendwie unrund oder irgendwas.
Ja, liegt natürlich sicherlich auch daran, das hat uns der Besitzer auch noch erzählt, dass der Motor vor nicht allzu langer Zeit revidiert wurde. Also das Auto wurde wirklich oder wird gut gepflegt. Und das ist auch noch ein wichtiger Punkt, das haben wir, glaube ich, noch gar nicht gesagt. Die Ersatzteilversorgung für so ein altes Auto ist auch ziemlich gut. Also ich habe mal nachgeschaut, man findet fast alle wichtigen Ersatzteile.
Dadurch, dass er halt so oft gebaut wurde, zum Glück.
Wollte ich gerade sagen. Da merkt man dann halt, dass es doch ein Auto für die Massen damals war.
Ja.
Ja, hast du noch was? Sonst würde ich sagen, wird es Zeit für ein Fazit.
Ja.
Fazit.
Ich kann mal anfangen. Und also ich muss auf jeden Fall sagen, es war einmal mehr mega spannend, sowas zu fahren. Weil das war jetzt, haben wir ja schon gesagt, das älteste Auto. Nicht nur im Podcast, sondern allgemein, dass ich gefahren bin. Und B, vor allen Dingen halt krass, weil, also irgendwie hat man ja schon eine Erwartungshaltung, wie so ein 70 respektive 90 Jahre altes Auto fährt. Da hat man, also ich habe irgendwie gedacht, das wird bestimmt alles total ungewohnt, total ja, altertümlich sein. Das war es nicht. Ich finde auch, dass das Auto nach wie vor nicht so fährt wie ein in der Konzeption her oder von der Konzeption her 90 Jahre altes Auto. Und ich muss jetzt wieder sagen, ich stelle mir dann das wieder vor, wie es damals gewesen sein muss. Das hatten wir ja, glaube ich, auch schon beim 500er, also in der ersten Folge, also dem Mercedes 500er, nicht dem Fiat 500, sondern dem Mercedes 500. Das muss damals phänomenal gewesen sein. Ne? Wenn du so ein Auto damals gefahren bist, das muss ein Quantensprung gewesen sein. Da muss ich jetzt sagen, dass dieser Zauber für mich natürlich heutzutage eigentlich nicht mehr nachvollziehbar ist und irgendwie auch verflogen ist. So, heutzutage fährt es sich halt wie ein älteres Auto, wie ein Oldtimer, aber jetzt nicht so herausragend in die eine oder andere Richtung. Das eigentlich das, was mich am meisten fasziniert hat, war die Schaltung, muss ich. Also kann ich wirklich sagen, das fand ich, bin ich nie vorher gefahren, kenne ich kein vergleichbares Auto, irgendwie was so eine Schaltung hat. Das fand ich cool. Und was ich wirklich cool fand, war, wie positiv die Leute auf dieses Auto reagiert haben. Wobei das jetzt, glaube ich, weniger mit dem Auto, mit diesem Auto zu tun hat, sondern mehr halt mit dem Punkt, dass es ein Oldtimer ist. Und der allergrößte Punkt, und das ist eigentlich ein bisschen skurril, weil es so ein bisschen die Idee des Podcasts konterkariert ist, es hat mir fast mehr Spaß gemacht, mich da einzuarbeiten in diese Besonderheiten und die innovativen Lösungen, als das eigentliche Fahren. Luca grinst mich hier an.
Ja, witzig. Aber gut, du bist fertig soweit?
Ich bin quasi soweit fertig, ja.
Okay, dann starte ich mal rein. Also erstmal grundsätzlich, finde ich, war es schon mal eine Riesenehre, einfach, dass wir den Wagen fahren durften. Das war schon mal so direkt, dass das so mitgeschwungen, wo er gesagt hat, okay, das ist das erste Mal, seitdem er den Wagen hat, dass er auf dem Beifahrersitzplatz nimmt. Ist erstmal schon mal so, dass man denkt, okay, wow, krass. Und dann startet das Ganze rein. Es war einfach ein übelstes Erlebnis. Es war alles irgendwie so ungewohnt, anders und dadurch halt einfach extrem interessant, fand ich. So viele Eindrücke, die man erstmal mitgenommen hat, die man teilweise gar nicht mehr so richtig wiedergeben kann, weil einfach zu viel so ein bisschen auf einen eingeprasselt ist. Man hat das Gefühl, dass man sich wirklich so eine andere Zeit versetzt fühlt und dass man halt so übelst entschleunigt wird. Das fand ich halt irgendwie ganz cool, weil gerade so in der heutigen Zeit ist ja alles so schnelllebig und so weiter und da bist halt einfach so gemütlich unterwegs und bist einfach gar nicht so hektisch, wie du es vielleicht sonst bist oder wie ich es sonst bin. Jan grinst schon.
Also genau. Ich bin auch in anderen Autos nicht so hektisch.
Ich in jedem anderen Auto direkt. Das will ich jetzt auch nicht sagen, aber grundsätzlich ist man einfach ein bisschen entspannter. Was ich bei dem Wagen irgendwie ganz witzig fand, das habe ich eben im Fahrenkapitel so ein bisschen vergessen, um zu sagen, wo wir eigentlich bei der Lenkung waren. Ich fand, der hatte so ein bisschen zwei Gesichter. Wenn du oben, also auf der Landstraße gefahren bist, so dein Tempo irgendwann mal erreicht hattest, so 70, 80, fand ich, lag der erstaunlich gut irgendwie so auf der Straße, so in den Kurven. Für das Alter natürlich, ne? Muss man immer wieder dazu sagen. Wenn du aber langsamer gefahren bist, fand ich, wirkte der einfach unnormal behäbig. Also ich finde, der wirkte, als wenn er viel größer ist, als er ja eigentlich ist, weil für heutige Verhältnisse ist es ja kein großes Auto eigentlich mehr. Damals wahrscheinlich schon. Aber irgendwie hattest du das Gefühl, du fährst so einen halben LKW da irgendwie gefühlt, so behäbig mit der Lenkung. Nicht nur, weil er keine Servo hat, sondern dieser riesige Wendekreis und so weiter. Und das war irgendwie total skurril, fand ich. An sich muss ich aber sagen, das Auto gefällt mir immer noch richtig gut. Ich mag die Optik, ich finde diese Linien irgendwie cool, das hat übelst Charme. Das ist halt einfach so ein klassisches Bösewicht-Auto aus den 50ern, finde ich, genau wie du es dir vorstellst. Das fand ich halt richtig cool. Aber was mir aufgefallen ist, diese ganz alten Autos wären irgendwie nichts für mich so direkt, weil auch wenn wir keine Probleme hatten und der Wagen ja eigentlich übelst solide ist, ist es immer so, dass man so ein bisschen, dass dieses Mitschwingen, ja, hoffentlich geht alles gut, man hört immer so genau hin, oh, hier, hoffentlich macht er da keine Probleme und so weiter. Und das hatte ich ja beim Fiat 500 schon so ein bisschen und bei dem jetzt auch, dass ich gedacht habe, ich finde es mega cool, tolles Erlebnis, aber ich würde es selber nicht haben wollen.
Ja, geht mir 100% genauso.
Ja, aber sonst im Großen und Ganzen auf jeden Fall war es echt ein mega Erlebnis, super besonders und so schnell wird man, glaube ich, auch so ein altes Auto nicht nochmal fahren. Das hat es natürlich extrem besonders gemacht. Und ja, kommen wir zur abschließenden Frage. Hast du Fahrspaß?
Ja, das ist jetzt bei dem Auto tatsächlich das erste Mal, finde ich, eine schwierige Frage, weil beim Fiat 500, da haben wir es ja eigentlich genauso gesagt, also bei beiden gilt für mich der Grundsatz, ich war froh, als das Auto heile und in einem Stück und funktionstüchtig wieder in der Garage stand, so, das hast du ja auch gerade gesagt. Beim Fiat 500 war es aber irgendwie so dieses Erlebnis, halt so ein kleines, kurviges Auto, mhm, und man guckt damit irgendwie rum, hat die ganze Zeit Spaß. Beim Citroën würde ich vorsichtig sagen, und ich erkläre es jetzt gleich, ich würde eigentlich sagen, ich hatte keinen Fahrspaß. Und zwar, weil ich ziemlich angespannt war, wo das Auto nichts für konnte, sondern weil ich einfach gedacht habe, okay, das ist halt alles was ganz Besonderes, ich muss da vorsichtig sein und so. Und das in Kombination mit diesem, dass das Auto relativ langsam und, wie du sagst, behäbig war, war ich eher mehr oder weniger die ganze Zeit angespannt und konnte es nicht so wirklich genießen, das Fahren. Ich gebe dir recht, es war super besonders und das ist bestimmt auch ein Auto, was man wahrscheinlich in seinem Leben nie wieder fährt. Von daher war es cool für die Gelegenheit und da bin ich auch sehr dankbar für. Aber wirklich Fahrspaß? Nee.
Okay.
Und du?
Bei mir ist es auch ein Sonderfall. Und zwar, ich würde schon sagen, ich hatte Fahrspaß. Ich fand es, also gerade, wie du schon gesagt hattest, mit der Schaltung, fand ich einfach super interessant, weil ich es halt so noch nie hatte und wahrscheinlich auch so schnell nicht wieder fahren werde, sowas. Das fand ich echt spannend. Aber ich würde sagen, es ist das erste Mal, dass ich mich auf der Rückbank wohler gefühlt habe als vorne. Das würde ich sonst gefühlt nie sagen. Ich fand das einfach, von hinten hast du ja trotzdem diese Erlebnisse, da hast du irgendwie diese ganzen Eindrücke mitbekommen. Aber du konntest einfach entspannen. Und das ist so ein bisschen das, was du auch gerade gesagt hast. Am Steuer hast du so eine gewisse Anspannung. Du willst nichts falsch machen, du willst nichts kaputt machen. Und das schwingt nun mal so ein bisschen mit. Und deswegen fand ich es eigentlich auf der Rückbank fast angenehmer.
Ja, also ich merke auf jeden Fall, das haben wir jetzt ja beide, glaube ich, bei sowohl dem Fiat 500 als auch beim Citroën Traction Avant festgestellt, diese ganz alten Autos, dafür sind wir wahrscheinlich, muss man einfach sagen, zu jung.
Ja.
Also, man kann es natürlich, es gibt immer Sonderfälle und so, man kann es nicht fest, ganz klar sagen, aber so, ich habe das Gefühl, dass so die 70er Jahre bei mir persönlich so die Grenze sind. Mhm. Wahrscheinlich sind sogar 80er, 90er eher das, wo ich sage, da fühle ich mich richtig wohl. Wie gesagt, sicherlich gibt es auch nach oben und unten Ausreißer, aber alles, was so 60er, frühe 60er, 50er Jahre, da komme ich tatsächlich an meine Grenzen.
Ja. Geht mir genauso. Also da ist es irgendwie dann ein cooles Erlebnis, aber man hat nicht so dieses, dass man sagt, okay, da muss ich jetzt den ganzen Tag mit rumfahren oder sonst was. Es reicht, wenn man ihn mal bewegt hat. Sagt, okay, das ist alles gut gegangen, ist auch noch okay.
Ja, und man hat wieder neue Eindrücke gesammelt, die man natürlich dann auch wieder gut verwenden kann, wenn man dann mal wieder ein anderes Auto fährt. Man hat halt, man erweitert einfach den Horizont, man erweitert die Erfahrung. Das ist natürlich alles mega cool.
Mhm.
Ja, okay. Haben wir auf jeden Fall lang und viel über den ersten Citroën im Podcast gesprochen. Und jetzt interessiert uns natürlich noch, was sagt ihr zum Traction Avant? Natürlich zum Auto, auch zur Folge, aber generell auch dazu, sollen wir häufiger auch mal Oldtimer besprechen? Wie seht ihr das? Sollen wir vielleicht doch eher neuere Autos irgendwie versuchen zu behandeln? Da zählt jetzt auch ganz klar eure Meinung. Wir haben euch ja immer gesagt, alles klar, wir wollen das irgendwie versuchen, gemeinsam hier irgendwie zu gestalten, den Podcast. Schreibt uns da gerne zu. Achtungfahrspaß@gmail.com, das ist die Adresse, könnt ihr uns eine E-Mail schreiben. Natürlich könnt ihr uns auch gerne schreiben, wenn ihr sagt, ich habe auch ein besonderes Auto und das soll auch mal hier im Podcast gewürdigt werden. Haben auch schon einige von euch gemacht. Wir sind auch schon mit den ersten Leuten im Austausch und ich denke, da wird noch das ein oder andere kommen. Ist auf jeden Fall cool, dass da schon Feedback kam. Freuen wir uns sehr drüber. Und ansonsten können wir jetzt eigentlich nur noch sagen, das war Folge 9 und wir haben uns ja selber die Challenge auferlegt, die ersten 10 Folgen so unterschiedlich wie möglich zu gestalten. Also unterschiedliche Fahrzeuge, was das Konzept angeht, was den Antrieb angeht, aber auch 10 unterschiedliche Marken. Und wir können, glaube ich, stolz verkünden, dass wir das geschafft haben. Und wir haben in der nächsten Folge, also in 2 Wochen, haben wir tatsächlich auch noch mal ein Auto aus einem neuen Land.
Mhm.
Wir hatten ja bisher Deutschland, Italien, Frankreich, jetzt kommt ein neues Land.
Oha.
Mehr wollte ich jetzt aber eigentlich nicht verraten. Und ich würde sagen, vielen, vielen Dank an euch fürs Zuhören. Vielen Dank an dich, Luca, hat Spaß gemacht. Vielen Dank an den Besitzer für das Vertrauen, dass wir das Auto fahren durften. Und dann würde ich jetzt eigentlich mit den Worten mich verabschieden. Wir hören uns in 2 Wochen.
Genau. Bis zum nächsten Mal. Ciao.